Bewegtbild-Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
Bis ihr kotzt.
Bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Der Kevin Hart und der Denzel Washington, der Kino-Podcast.
Okay, ich claime hiermit sofort Denzel Washington, weil du als Kevin Hart-Fan darfst jetzt den Kevin Hart verkörpern.
Dann lassen wir einfach das Publikum entscheiden, wer ist.
Ja,
gute Idee. Wir machen es ganz einfach.
So, wir haben wieder Kinofilme geguckt.
Wir waren im Kino bei diesem herrlichen Wetter.
Yes, im IMAX.
Extra für euch, wir waren im IMAX, genau. Wir wollten nicht ins Kino, aber wir haben gesagt, ey, wir haben einen Podcast, wir müssen ins Kino.
Den wollte ich tatsächlich im Kino sehen.
Den wolltest du im Kino sehen, so. Okay.
Nämlich? Wir fangen direkt an, würde ich sagen.
Wir fangen direkt an, ja.
Ja, wir waren im Kino, wir waren im IMAX und haben uns Spider-Man angeguckt.
Spider-Man Far From Home. Meine Erwartungen waren wieder niedrig. Weil
ja, meine auch.
Der Vorgänger tatsächlich einer der schwächeren Marvel-Filme neben Ant-Man und Spider-Man Homecoming. Das fällt so in die Kategorie relativ harmlos für mich. Also,
ich finde es ja immer noch krass, dass du Ant-Man nicht magst, ne?
Das ist wieder so das Ding. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, aber das ist so ein 6-Punkte-Marvel.
6 Punkte. Ant-Man kriegt bei dir 6 Punkte.
Ant-Man kriegt bei mir 6 Punkte, genau wie Homecoming, Spider-Man, ja.
Okay,
also. Ist so nette Unterhaltung nebenbei, aber ist halt so harmlos. Es ist mir zu wenig an Archo.
Na gut, also Homecoming vorneweg mochte ich auch überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nee, der okay, hätte bei mir.
Wahrscheinlich, negativer als bei mir.
Ja, also der hätte wahrscheinlich bei mir auch keine 6 Punkte bekommen.
Oha, okay. Na gut, ja. So weit unten war ich noch nie bei dem Marvel-Film, aber.
Nee, der ist für mich schon sehr nach unten rausgestochen. Den fand ich fast schon anstrengend.
Warum wolltest du dann unbedingt das Sequel sehen?
Zum einen der Vollständigkeit halber.
Okay.
Naja, klar.
Man muss Police Academy 8 sehen, wenn man den ersten kennt.
Ja, oder? Ja. Nein. Aber es ist halt, also ich meine, das war jetzt der 23. Film von diesem MCU und wohl auch jetzt wirklich der letzte von Phase 3.
Haben die ja geändert, tatsächlich.
Ja, ne?
Also es war ja ursprünglich als Anfangsfilm der Phase 4 geplant.
Ja.
Und dann kurz vor Kinostart haben sie das Ganze geändert, haben gesagt, okay, wir klemmen den jetzt noch in Phase 3 rein und nehmen den als Abschlussfilm.
Nee, das war ja wohl schon klar, als Homecoming gedreht wurde. Oder als Homecoming rauskam, dass der letzte Spider-Man noch Teil von der Phase 3 ist jetzt.
Da habe ich andere Infos.
Ja, ich finde es eh mitunter sehr verwirrend. Also ja. Ich weiß auch nicht, ob die da selber noch durchblicken, ist aber, glaube ich, auch egal unterm Strich. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt dann mit dem Scarlett Johansson-Film noch wird und was da sonst noch kommt. Also inwiefern es da noch Connections gibt.
Also der Black Widow-Film wird dann halt der Auftakt für die Phase 4 des MCU.
So das steht halt jetzt fest, ja?
Das steht fest, so ist jetzt der offizielle Plan.
Okay.
Also für die Phase 4 sind jetzt 6 Filme so gut wie bestätigt und 18 insgesamt geplant. Darunter ist zum Beispiel Black Widow, da ist Black Panther 2 dabei, Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy 3. Da ist dieser Shang-Chi dabei, also dieser erste asiatische Marvel-Held und die Eternals.
Ja.
Über Star-Lords Vater und Ego und Thanos spielt ja da auch eine Rolle in den Comics. Ich weiß nicht, inwiefern das in den Film eingeflochten wird. Gerüchte halber soll da wohl Angelina Jolie und Richard Madden von Game of Thrones schon bestätigt worden sein, was die Besetzung angeht. Also,
okay.
Die werden da gerade heiß gehandelt. Und diese Filme sind auf jeden Fall erstmal fix wohl in Vorbereitung. Und dann wird halt diskutiert, was die anderen 2 Filme sein. Also es könnte Thor 4 sein, es könnte Captain Marvel 2 sein, also das ist noch nicht ganz raus. Aber das Black Widow, der erste Teil der Phase 4 ist, das ist, glaube ich, schon durch.
Okay. Ich bezweifle ja, dass es bei 8 Filmen bleibt.
Du meinst, die hauen da noch ein paar mehr hinterher, ja.
Wie gesagt, wir haben jetzt den 23. gesehen.
Ja gut, also die Phase 4 ist ja auch zeitlich so ein bisschen geplant worden, nämlich von 2020 bis 2024 soll das Ganze abgeschlossen sein.
Okay.
Und 8 Filme.
Ja, das kommt dann schon hin.
Sind dann 2 Filme pro Jahr. Das ist schon so dieser gängige Marvel-Rhythmus. Wobei ich glaube, es gab auch Jahre, wo 3 Marvel-Filme, also gefühlt kamen 20 raus, aber
ja.
Irgendwie, nee, wo alle 3-4 Monate mal ein neuer Marvel-Film rauskam.
Ja. Gut.
Man verliert ja schnell den Überblick, oder?
Definitiv.
Die DC-Filme sind dann dazwischen,
gut, das, im Idealfall dürfte das da ja nicht mit reinspielen, was den Überblick angeht, aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
Also es fällt ja alles in diese Comic-Sparte und da verliert man ein bisschen den Überblick. Ja, hier kommt ein Batman und da kommt ein Spin-Off und hier kommt ein 4. Teil. Also.
Ja, auf jeden Fall.
Overkill ohne Ende. Aber gut, zurück zu Spider-Man.
Ja, Far From Home.
Far From Home. IMDb 8,0.
Mhm.
Metascore 69.
Ja.
Lies Lieblingszahl.
Ja, ich finde den Metascore immer relativ spannend.
Gefällt dir, ja, die 69.
Naja, das ist, also ich meine, das ist nun wieder so ein Wert, wo schon auch klar ist, dass sich da offenbar nicht alle einig sind, ne?
Du bist eher beim IMDb-Score oder greifen wir jetzt zu weit vor?
Nö.
Oder also, kannst du dich eher mit dem Metascore anfreuen?
Also von mir aus können wir auch gerne mit unserer Bewertung anfangen. Ich war tatsächlich recht gut unterhalten, hab aber schon den einen oder anderen Kritikpunkt. Also bei den 8 wäre ich nicht. Würde bei mir definitiv drunter. Wahrscheinlich eher so 7.
Eher 7, okay.
Ja.
Ich fand ihn tatsächlich besser als den Vorgänger.
Ja, ich auch, um Längen.
War allerdings nicht schwer.
Eben.
Also ist jetzt, war jetzt nicht so schwer zu toppen und aber nicht viel besser. So viel kann ich schon mal vorweggreifen.
Und es ist der gleiche Regisseur, ne?
Es ist der gleiche Regisseur. Und das ist wieder schon ein gutes Beispiel, weil besagter Regisseur ist ja nicht groß irgendwie in Erscheinung getreten, was irgendwelche Filmhits anging, sondern die haben mal wieder irgendwie einem ziemlichen Newbie da ein krasses Projekt anvertraut. Weil ja. Er hat, glaube ich, diesen Clown gedreht, der relativ low-budget war, plus diesen Cop-Car mit Kevin
ja.
Bacon.
Ja, genau.
Also alles jetzt nicht so eine Mega-Reißer.
Hast du den gesehen?
Nee.
Ich auch nicht.
Also diesen Clown habe ich tatsächlich gesehen.
Ah, okay.
Den fand ich nicht so geil.
Nee, also
du bist ja eh kein Horrorfan, also bei dir geht ja sowas vorbei, aber da hast du jetzt nicht viel verpasst.
Ich habe gesehen, der hat ein, zwei Fatboy Slim-Videos gemacht, die ich tatsächlich gesehen habe, aber das war's auch schon. Also ich habe ansonsten von ihm regiemäßig nichts gesehen. Außer eben dann Homecoming, wo er ja tatsächlich auch das Drehbuch geschrieben hat.
Ah, okay. Und dann darf er so einen Blockbuster hier inszenieren.
Ja.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Wie fällt denn deine Bewertung aus?
Meine Bewertung? Soll ich jetzt schon die Bewertung raushauen?
Naja, ich habe ja auch gerade gesagt, ich bin bei 7.
Also ich bin tatsächlich bei 6,5 Millennial Spider-Mans.
6,5?
Plural.
Ja, Spider-Mans.
Ja, mehr als 6,5 sind es nicht geworden. Das ist ein halber Punkt mehr geworden als der erste Teil, weil ich habe einfach auch wieder hier zu viel auszusetzen. Das ist einfach so, also wir haben ja nur schon zwei Spider-Man-Darsteller gehabt in anderen Filmreihen und Tom Holland muss sich den direkten Vergleich gefallen lassen und Andrew Garfield ist für mich halt so Wu-Tang-Clan, wenn wir wieder mit der Hip-Hop-Sprache sprechen und Tom Holland ist halt für mich so ein bisschen so die Schlumpf-CD.
Oh, Spider-Man. So gleich, okay.
Ja, naja, das ist halt so ein Millennial-Spider-Man. Der ist halt, das ist alles zu sehr auf die jugendliche Zielgruppe abgezielt und das nervt mich halt die ganze Zeit.
Ja.
Marisa Tomei als Aunt May, die ist ja normalerweise so eine kleine Omi und so hin und her und jetzt besetzen die halt Marisa Tomei, das ist alles halt total verjüngt.
Klar, ist, also war aber schon klar, als es hieß, dass sie eben diese Timeline erzählen.
Kann ja sein, so. Aber ich muss ja nicht cool finden.
Nein,
das ist für mich so Degrassi Junior High Marvel-Universum.
Total, ist es auch. Und das war auch für mich der Hauptkritikpunkt bei dem Homecoming.
Okay.
Dass ich einfach da drin saß und das Gefühl hatte, ich bin irgendwie auf Instagram oder YouTube unterwegs, weil einfach die Schnittfrequenz und auch Wackelbilder ohne Ende, also gefühlt alles irgendwie mit dem Handy aus der Hand gefilmt. Da habe ich echt gedacht, okay, fuck, ich bin zu alt für den Scheiß, weil ich habe da keinen Zugang zu. Das ist mir zu hektisch und einfach eben gefühlt gedreht für Leute, die eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Geodreieck haben und da einfach nicht in der Lage sind, sich auf einen Take zu konzentrieren, der länger als 10 Sekunden geht. Ey, ist unglaublich.
Ja, ist richtig. Also mich stört es nicht generell in einem Film, aber da fiel es schon auf, dass das Schnitt und Konsorten sehr so auf, also eigentlich sind wir es ja ein bisschen gewohnt von der MTV-Generation, weil da haben ja auch die älteren Semester damals gesagt, so, das ist mir alles viel zu schnell hier und die ganzen Musikvideos, wie die geschnitten worden sind, jetzt ist halt nochmal eine Nummer härter.
Eben. Und ich habe ja neulich gelernt, dass unsere Generation, also ich glaube, du zählst da auch noch dazu, oder nee, bist wahrscheinlich noch davor. Jedenfalls, meine Generation trägt den Namen Zennials. Das ist eine Mikrogeneration, die 2014 definiert wurde, weil
eine
sie.
Eine Mikrogeneration.
Ja, weil sie vor den Millennials und nach Generation X und so weiter. Und ja, ich bin ein Zennial und die sind halt wohl dadurch gekennzeichnet, dass die eben sowohl analog als auch digitale Medien mitbekommen
haben. Looks like Zennial. So, Zennial, das klingt wie eine extraterrestrische Rasse.
Ich finde, es klingt wie eine sehr gute Droge. Aber.
Eine sehr gute sogar, okay.
Ja, unbedingt. Nein, aber. Unabhängig davon, ich bilde mir ein, dass ich schon ansatzweise einen Zugang finden kann zu sowas, was auf Millennials zugeschnitten ist, aber bei Homecoming war ich echt komplett überfordert.
Da hört es dann auf, ja.
Ja, irgendwo ist Schluss.
Also mit Teletubbies und so kommst du klar, aber die sind doch nicht so hektisch geschnitten.
Nee.
Aber wenn es dann zu Spider-Man übergeht, dann ist wirklich Feierabend, Jungs, ja. Also da reicht's mir.
Deswegen finde ich so krass.
Und dieses 3D und so, meine Güte.
Dass du von Homecoming zu Far From Home gerade mal einen halben Punkt geschafft hast. Weil für mich war der schon um Längen besser.
Um Längen?
Ja. Einfach, weil ich ihn gucken konnte, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, Alter, ich bin zu alt für den Scheiß.
Ja, das stimmt. Er war nicht ganz, aber er war trotzdem so. Diese Liebesgeschichte zwischen Zendaya, die ja auch so auf eine sehr jugendliche Zielgruppe auszielt. Das ist ja so ein Popsternchen und dem Hauptdarsteller.
Wird jetzt hier schon gespoilert, oder was?
Das ist doch kein Spoiler. Man sieht doch im Trailer schon, dass die beiden sich anhimmeln.
Ja, ich glaube, man kann auch erahnen, dass allein aufgrund der Tatsache, dass sie da mitspielt, dass sie irgendwo sowas wie ein Love Interest darstellen könnte.
Genau. Wahrscheinlich ist es nicht die Bösewichtin.
Nee.
Kann man davon ausgehen. Wieder ein Spoiler. Sie ist nicht die Bösewichtin.
Ja, stimmt, scheiße, Alter, wir spoilern hier, bis der Arzt kommt. Das mit der Triangel machen wir dann, wenn wir der Meinung sind, dass wir auch wirklich spoilern, oder?
Das machen, ich würde sagen, wir handhaben das sowieso, dass wir die Triangel betätigen, wenn wir einen richtigen Spoiler bringen und nicht Sachen, die schon im Trailer oder in den ersten 5 Minuten erklärt werden.
Ja. Wobei, ich muss ja sagen, bei dem Film haben sie es mit dem Trailer ganz gut hinbekommen, dass sie so einen der großen Plot-Twists, wenn man das überhaupt so nennen kann,
stimmt,
gar nicht im Trailer verbraten haben.
Den mochte ich übrigens ganz gerne. Hat mich ein bisschen an Iron Man 3 erinnert. Da war auch ein sehr, sehr guter Plot-Twist drin, wo ich gesagt habe, den feiere ich.
Ja.
Und diesmal gab es auch einen, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall eine nette Storyline, die man sich so ein bisschen ausgedacht hat.
Ja, fand ich auch. Aber jetzt mal zurück auf den Sprung von 6 auf 6,5. Warum 6,5? Was hat dich so gestört, dass der nur geringfügig besser als Homecoming war?
Also ich hatte immer wieder bei dem Film was auszusetzen. Er war zwar unterhaltsamer als der erste Teil, ein großes Plus, warum er diesen halben Punkt mehr gekriegt hat, kann ich schon mal jetzt sagen. Ich mag ja Filme, wenn die so in so einer Zwischendimension spielen. Wenn du so Szenen hast, wo du halt so eine andere Zeitebene hast oder wo der Hauptdarsteller dann in so eine ganz andere Welt springt oder wo du so verschiedene Zeitebenen oder eine ganz andere Dimension hast, sowas feiere ich ja immer bei Filmen. Und da ist es zum Beispiel extrem geil und extrem funky inszeniert und gerade in 3D, im IMAX waren die Szenen natürlich super.
Ja.
Dementsprechend hast du aber auch diese komische Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Millennials, die sich dann immer so angucken, aber irgendwie nicht zueinander finden und so, wo ich dann denke, meine Fresse, Alter, okay, ich bin zu alt für den Film, genau das gleiche, was du gerade gesagt hast. Und ein großes Minus, was mir normalerweise nie auffällt, ich mochte den Soundtrack von dem Film, weil du hast dann teilweise so The Jam drin und The Specials irgendwie, also so coole Bands aus den 70s und 80s.
AC/DC war auch sehr präsent, ne?
Richtig. Aber der Score ist das Beschissenste, was ich schon seit Ewigkeiten gehört habe. Wenn die beiden sich gegenüberstehen und du hörst irgendwie so ein Piano-Geklimper und dann setzt auch noch eine Geige ein.
Ja, ja. Ja, das war cheesy.
Und das war dann auch immer wieder, das kam auch immer wieder zurück, dieses Thema, wo ich dachte, Alter, geht mir das auf den Sack. Und wenn mir das auffällt, dass mir in dem Moment die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, extrem auf den Sack geht, dann nehme ich die Szene, die Geschichte und die komplette Romanze halt den Filmemacher nicht ab.
Ja. Und nee, das stimmt schon. Also Musik sollte eher unterstützen, als jetzt irgendwie da im Weg zu stehen. Ja, sehe ich genauso.
In dem Moment, wenn dir das halt auffällt, haben die halt einen Fehler gemacht. Und das ist so dieser cheesy Klavier, also wie aus so einem Jane Austen, keine Ahnung, Film, wo gerade irgendwie die Tochter des Hauses irgendwie am Klavier sitzt und da so eine feine Melodie spielt und einer irgendwie mit einer Geige im Hintergrund ist. Also das wäre ungefähr identisch wahrscheinlich mit dem, was sie da eingespielt haben, als die beiden sich irgendwie gegenüberstehen. Wahnsinn.
Okay.
Also das sind so die Sachen, die das Ganze dann wieder runterziehen. Plus, wie gesagt, dieses ganze Szenario, dieses Schulszenario, die was ist es überhaupt für eine Schule, ja?
Ja,
die nach Europa reisen und dann irgendwie alle möglichen Hauptstädte besuchen. Wie viel Budget haben die denn eigentlich für eine Klassenfahrt?
Naja gut, das wurde ja dann auch so ein bisschen lustig thematisiert, dass die immer geupgradet wurden, ne? Obwohl sie halt eigentlich voll das schäbige Hotel hatten, landen da plötzlich in so einem Fünf-Sterne-Ding und so. Nee, aber ich habe mich das Gleiche gefragt, was die Handlung angeht, da sind stellenweise Lücken, wo ich mir denke, Alter, okay, also das ist dann offenbar auch so ein Millennial-Ding, dass man dann halt völlig drauf scheißt, aber was soll das für eine Schulklasse sein, Alter?
Klärt uns doch mal auf Millennials, scheiß sie auf alles,
die fahren schreibt uns. Zehnt auf einen Klassentrip nach Europa, erstmal was ist das für eine Klassengröße bei der Schulsituation in den USA, völlig absurd.
Sehr gute Frage.
An einer öffentlichen Schule irgendwie so eine Klasse von 10 Leuten zusammenzutrommeln, aber gut. Naja, aber eben, mit sowas fängt es schon mal an, aber ich finde, also ich konnte da über weite Strecken echt gut drüber hinwegsehen, dass eben da Handlungslücken oder so Absurditäten, die einfach auftauchten, ja, die waren mir dann irgendwann egal. Aber wie du schon gesagt hast, vieles war einfach echt cheesy. So auch manche Witze dann, ne? So,
aber so aufgesetzt cheesy, so. Weißt ja, du, weißt du, so dieses Konstruierte?
Ja, eben nicht immer, finde ich, aber eben dann oftmals eben so drüber, dass ich auch dachte, ach, okay, ja. Lustig. Ja, leider. Nochmal kurz zum Soundtrack. Der Herr, der dafür verantwortlich ist, heißt Michael Giacchino.
Ich habe gar nicht gegoogelt. Hat er irgendwas gemacht, was mir vielleicht noch schwer aufstößt? Oder?
Also schwer aufstößt nicht, weil eigentlich hat er Inside Out gemacht und Ratatouille.
Inside Out und Ratatouille, okay, da fielen mir jetzt keine Cheesing-Szenen im Nachhinein ein.
Den ersten Star Trek von J.J. Abrams und War for the Planet of the Apes. Also der hat schon
aber doch auf jeden Fall,
ein paar gute Credits eigentlich. Das, aber mir ist die Musik eben auch unangenehm aufgefallen.
Also in dem Film,
ja.
Thema verfehlt.
Ja, das war schwierig.
Ja, wollen wir ein bisschen auf die Handlung eingehen?
Ja, haben wir ja schon angerissen, aber klar, lass mal zusammenfassen, worum es da grob geht.
Wir haben auch einen Gegenspieler. Ein Antagonisten, der Mysterio heißt.
Ja.
Und Mysterio sollte schon mal auftauchen in der Spider-Man-Reihe, nämlich in der allerersten. Da sollte nämlich von Sam Raimi in der ersten Trilogie, beim vierten Teil, sollte nämlich schon dieser Mysterio eingebaut werden.
Ja.
Und weißt du auch, wer den hätte spielen sollen?
Ich hab's gelesen, ja.
Hast es gelesen?
Natürlich.
Unser Kumpel Bruce Campbell.
Ja, und Bruce Campbell hatte ja eh schon so kleinere Cameos, ne, in den Sam Raimi Spider-Man.
Richtig.
Aber
er war, glaube ich, in jedem dabei, oder?
Ja, eben. Ich hätte es natürlich enorm gefeiert, also nachdem wir ja neulich auch über Ash vs. Evil Dead gesprochen haben.
Korrekt.
Ist Bruce Campbell natürlich eine Bank für mich, also ich hätte ihn sehr gerne gesehen, aber...
Das ist ja nie zum vierten Teil gekommen, wie wir wissen.
Eben.
Und deswegen kam Mysterio diesmal zum Einsatz.
Ja. Und gespielt von Jake Gyllenhaal.
Hochkarätig besetzt.
Matt Damon keinen Bock hatte.
Korrekt, Matt Damon wurde die Rolle als erstes angeboten.
Und... Also als erstes weiß ich nicht, aber der hat sie halt abgelehnt, ne? Der wollte nicht. Und deswegen Jake Gyllenhaal. Und jetzt nochmal zur Handlung. Wir wollten ja ursprünglich was über die Handlung erzählen.
Genau.
Also das ganze Ding spielt 8 Monate nach Endgame und ist zeitlich eh so ein bisschen schwierig wegen dieser ganzen Blip-Nummer.
Ja.
Also ich glaube, da haben sie sich auch eh ein Riesenei gelegt und ich glaube, die Nerds drehen durch, weil das irgendwie hinten und vorne dann nicht zusammenpasst mit Blip und 5 Jahre später und dann aber doch wieder in der jetzigen Zeit zurück und so.
Wie auch immer. Haben sich ein Ei gelegt.
Wie auch
aber
immer.
Es ist eine interessante Einleitung gewesen, weil du denkst, jetzt kommt wieder ein bestimmter Tribut an den großen Stan Lee und dann kommt aber alles ganz anders. Das fand ich zum Beispiel eine ganz witzige Idee.
Ja, ich finde eben, also solche Momente gibt es einige in dem Film, die ich persönlich ganz nett fand und eben auch witzig stellenweise. Aber manches ist eben drüber und cheesy.
Ja. Und ganz nett ist der kleine Cousin von Scheiße, dürfen wir nicht vergessen. Aber jetzt nochmal zurück zur Handlung.
Ja. Also 8 Monate nach Endgame. Tom Holland als Spider-Man, also Peter Parker, ist eben mit seiner Schulklasse dabei, auf einen Europatrip zu gehen.
Yeah.
Es wird thematisiert, dass er völlig durch ist von der ganzen Endgame-Nummer und gar keinen Bock mehr auf das ganze Superhelden-Ding hat und endlich entspannen in Europa mit der Frau seines Begehrens. So geht's los.
Stimmt.
So, und dann haben wir aber...
Hatten wir nicht ein anderes Love Interest im ersten Teil?
Im ersten Teil?
Ja.
Als MJ?
War's nicht?
Oh, fuck, siehste, kriege ich gar nicht mehr zusammen.
Also ich auch nicht, weil wie gesagt, der ging bei mir so ein bisschen hier rein und da raus, aber mir war so, als wäre da irgendwie so ein anderes Frauchen im Bild gewesen.
Okay, aber das war dann noch, das kann dann ja nicht MJ gewesen sein.
Nee. Vielleicht haben die sich ja zerstritten, seine Ex-Freundin. Jetzt ist er wieder solo. Ja,
die wurde hier jedenfalls nicht thematisiert. So, MJ gespielt von einem Popsternchen, wie du mich aufgeklärt hast, weil ich kannte die Dame nicht.
Mhm.
Sie heißt...
Zendaya heißt die.
Zendaya.
Zendaya hat auch schon ein bisschen was gespielt. Die spielt zum Beispiel auch bei The Greatest Showman mit Hugh Jackman.
Ah ja, den habe ich ja noch nicht gesehen.
Da ist sie dann das Love Interest von Zac Efron, was ja so ein bisschen in die ähnliche Kerbe schlägt.
Okay.
Ist auch ein Sunny Boy.
Aber die ist ganz schön jung, oder?
Na, da sieht sie tatsächlich ein bisschen älter aus als bei Spider-Man. Deswegen sage ich ja, bei Spider-Man ist ja alles so ein bisschen auf jünger getrimmt. Also.
Ja, ja, sowieso, aber... Okay, also ich würde jetzt optisch nicht mehr als 20 abkaufen.
Gute Frage. Wie alt ist Zac? 30?
Ja, klar.
Ja, 10 Jahre.
Ah ja,
jetzt komm.
Was soll das?
Ah, jetzt komm.
Naja, gut, jedenfalls macht sich diese überschaubare Schulklasse macht sich auf nach Europa, begleitet von ihren 2 Lehrern, herrlich gespielt von Martin Starr und JB Smoove, die ich beide echt aus... anderen Serien sehr liebe.
Mhm.
Martin Starr aus Silicon Valley und JB Smoove natürlich Curb Your Enthusiasm.
Ja.
Großartig. Tap that ass, Larry. Ey, JB Smooth, ich weiß nicht, also ich habe mich sehr gefreut, als er da aufgetaucht ist, auch wenn seine Rolle überschaubar groß ist, aber er hatte ein paar lustige Momente, wie ich finde, genauso.
Er spielt sich aber ein bisschen selber, finde ich.
Ja, immer irgendwo, ja. Ne? Aber egal, er ist lustig.
Ich würde mal gerne sehen, dass der in so einem Philadelphia AIDS-Drama mal irgendwie die Hauptrolle spielt. Dann
ja, das
wäre mal eine Überraschung.
Ob wir das noch sehen werden. Na, jedenfalls sind die dann, erste Station ist Venedig. Und Peter Parker hat einen tollen Plan ausgeheckt, wie er an MJ rankommen möchte und wie er das alles umsetzt. Das teilt er mit seinem Freund, den wir auch schon in Homecoming kennengelernt haben, ne?
Ja. Wie heißt Randgruppe der? Hoch drei.
Ned heißt der, ne? Oder wie hieß die Rolle?
Ich weiß nicht.
Völlig egal.
Ist der Ned?
Kommt jetzt wieder ein scheiß Wortspiel?
Nee.
Ah, okay.
Ich glaub, auf jeden Fall war es ein dicker Asiate. Kann man schon mal sagen. Irgendwie ein dicker Hawaiianer oder so.
Ach so, Asiate, Hawaiianer, irgendwas, ne?
Ist nicht schlimm, wenn ihr dick seid, und ist auch nicht schlimm, wenn ihr Hawaiianer seid. Ihr seid Best Friends mit Spider-Man, ja? Das ist die Message hier in dieser Geschichte.
Ja, genau. You're FOS now, ne? Sagt er doch auch mal zu MJ so. Friend of Spider-Man. Ja, und eben, wie sich so die durchschnittliche amerikanische Schulklasse eben leisten kann, dann fahren sie auf dem ersten Start, der erste Halt ist in Venedig.
Da war ich auch auf Klassenfahrt, lustigerweise.
Nicht im Ernst.
Ohne Scheiß.
Ja, okay, aber nicht von den USA aus.
Hä? Ich war logischerweise auf einer Berliner Schule.
Ja, da.
Und wir waren, unsere Klassenfahrt ging auch nach Venedig. Ja, allerdings ging die Klassenfahrt ursprünglich eigentlich nur nach Südtirol. Wir haben aber einen Tagesausflug nach Venedig gemacht.
Und dann kam Mysterio und alles wurde umgeleitet.
Nee, nicht ganz. Alter. Also hatte ich ein leichtes Déjà-vu auf jeden Fall.
Ja, Guess hat das alles schon mal erlebt.
Aber als sie dann irgendwie in 7 andere Großstädte gefahren sind, dachte ich so, was für eine Drecksschule habe ich denn besucht, ey? Was ist denn das für ein Obdachlosenheim, wo ich damals zur Schule gegangen bin?
Ey, meine Klassenfahrt ging nach Berlin, Alter.
Das ist auch nicht schlecht. Nach Dahlem, oder?
Ja. Klar, Kudamm und so.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, ja. Nein, gut, aber die sind in Venedig und da wird er dann auch endlich von Nick Fury erreicht, den er auf dem Weg dahin die ganze Zeit erfolgreich umgehen konnte. Der will ihn die ganze Zeit anrufen und er drückt ihn halt weg. Und in Venedig trifft er dann endlich auf ihn und erzählt ihm, dass es eben ein Riesenproblem gibt und er natürlich zum Einsatz kommen muss. Und deswegen die nächste Station auch Prag wäre. Die Klassenfahrt ist aber eigentlich nach Paris geplant und also nimmt Nick Fury das kurzerhand in die Hand und sie fahren nach Prag.
Was nicht die letzte Stadt ist, wo sie einkehren, und anderem sind sie auch in Deutschland unterwegs?
Genau, dann gibt es einen kurzen Stopp in Berlin und London spielt noch eine große Rolle.
Ist ein Roadtrip-Film, kann man schon mal sagen.
Ja. Eurotrip.
Steht in der Videothek in unter Roadtrip. Okay.
Gut, aber also, so viel zur Handlung, ne? Also damit haben wir noch nichts gespoilert.
Nee, wir müssen noch nicht spoilern, aber der...
wir müssen gar nicht spoilern?
Für meine Verhältnisse nicht, weil ich finde, es gibt einen ambivalenten Bösewicht, einen Antagonisten, wo man sagt, okay, das ist schon sehr interessant, wo der herkommt und so.
Warum ist denn der Bösewicht ambivalent? Jetzt bin ich mal gespannt.
Na, weil, okay, damit fange ich gar nicht erst an. Auf diese Diskussion lasse ich mich gar nicht erst ein.
Okay, ja, gut. Mich hätte es echt interessiert.
Das würde wahrscheinlich weiter. Wieder den Podcast um 40 Minuten circa verlängern. Wir haben nur gesagt, wir machen eine Sondersendung.
Stimmt, die Dune Edition.
Dann reden wir über die Themen wie ambivalent und sehenswert, aber nicht gut, etc., etc.
Ja, okay, erzähl weiter. Der Bösewicht ist ambivalent, weil, nein, also, das
fandst du gut. Wie fandst du denn Jake Gyllenhaal?
Jetzt hast du ja erzählt, dass Jake Gyllenhaal der Bösewicht ist.
Oh ja, das ist ja im Trailer überhaupt nicht zu sehen.
Siehst du? So viel zum Spoilern.
Ist er im Trailer nicht zu sehen?
Nein.
Natürlich ist es zu sehen.
Nein, das ist nämlich das Ding. Im Trailer ist nicht zu sehen, dass Jake Gyllenhaal der Bösewicht ist. Du siehst Jake Gyllenhaal, auch als Mysterio, aber im Trailer verbraten sie eben nicht, dass er der Bösewicht ist.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Wer im Trailer ist denn der Antagonist von diesem Spider-Man, von dem Besagten? Weil in jedem Marvel-Film gibt es einen Antagonisten.
Natürlich, aber ich habe im Trailer keinen Antagonisten erkannt. Also du siehst dieses Wasser-Ding, ne?
Ja.
Was ja so ein bisschen auch irgendwie, hat mich sofort an Sandman erinnert und so weiter. Und dann,
richtig.
Ich ging davon aus, dass das so das Böse darstellt, gegen das es zu kämpfen gilt.
Das ist ja ein bisschen wenig auf jeden Fall.
Okay, also für dich war sonnenklar.
Jack für mich war sonnenklar.
Okay, trotzdem inhaltlich, sag ich dir ehrlich, wird es im Trailer nicht verraten.
Ist das so? Ich habe jetzt den Trailer nicht so vor Augen, aber ich meine, für mich
deswegen meine ich ja, das fand ich persönlich eben gut, weil mir passiert es zu oft, dass in den Trailern von solchen Filmen einfach schon viel zu viel verraten wird.
Aber er guckt doch total böse auf dem Plakat. Oh. Okay. Hast du nicht gesehen, wie böse der guckt, die?
Gut, aber dann hat dich ja dieser Plot-Twist, den du eben als gut angesprochen hast, der hätte dich ja dann überhaupt nicht überraschen dürfen oder in irgendeiner Form mitnehmen, weil das war ja für dich schon alles sonnenklar.
Er wird ja erklärt. Aha. Und diese Erklärung und der Twist und der Handlungsstrang an sich,
ja,
den kann ich ja gut finden.
Ja, natürlich. Okay. Na gut.
Dankeschön.
Ich fand Jake Gyllenhaal als Bösewicht, wenn wir das jetzt eh schon verraten haben.
Ich bin kein Fan von seinem Spiel. Jetzt geht das wieder los.
Ja, also nee, generell kann ich das so nicht sagen. Weil er hat schon Rollen gespielt, die ich grandios fand. Also hat nichts generell mit seinem Schauspiel zu tun.
Das ist schon mal gut zu hören?
Ja, aber es gibt tatsächlich öfter mal Rollen, wo ich ihn eher störend als gut finde. Und bei der war das so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ihn quasi in der netten Version zu Beginn des Films viel besser fand als dann später als Bösewicht. Weil da hatte er für mich so ein bisschen dieses vom kleinen Kind, was nicht bekommen hat, was es will und dann rumquengelt.
So. Was ja jetzt nicht negativ ist, vielleicht ist er ja so ein
Ja, wenn er das so angelegt Hitzkopf. Hat, alles fein. Ja, sag nur, mir ging es dann halt nur irgendwann auf den Keks.
Okay.
Aber hat
Passt ja dann zu dem Rest des Casts.
ja,
die mir ja auch auf den Keks ging.
Hat natürlich trotzdem funktioniert, aber war für mich jetzt nicht der Bösewicht. So wie, also hab ich schon mal besser erlebt.
Also was mich genervt hat, was heißt genervt, aber das hatte für mich halt so einen Fadenbeigeschmack. Jake Gyllenhaal hat halt in den letzten Jahren mega gute Filme gedreht und hat mega gut gespielt. Da waren so Filme wie Nocturnal Animals dabei.
Da fand ich ihn auch super übrigens.
Nightcrawler, Enemy, also es waren mega gute Filme, wo er halt Hammer gespielt hat. Mhm. Und jetzt spielt er halt so in diesem Spider-Man Far From Home Sequel halt von diesem Eier-Spider-Man, so, wo ich auch denke, so Mann, Jake, Alter. Also er hat es nicht nötig gehabt. Er hat zwar in der Vergangenheit auch so ein paar Popcorn-Filme gedreht, also wir denken mal an Prince of Persia oder sagen, ey, diesen Prince Source Code, aber das ist ja alles schon ein paar Jährchen her. Das heißt so, die Entwicklung ging ja schon eher darin, dass er so ein bisschen okay. Wow. Dass er sich so ein bisschen Lido-Profi, Alter. Mhm. Lee hat gerade eine SMS gekriegt von Tom Holland, Entschuldigung.
ich haben muss jetzt, da mal ran.
Haben wir jetzt auf Band. Ja, die Entwicklung ging ja daran, dass er eher gute Filme gedreht hat und dass er extrem diepe und krasse Filme, die komplex sind und die halt mega gespielt worden sind, gedreht hat. Und jetzt spielt er halt diesen Antagonisten halt von dem Millennial Spider-Man.
Ja, aber was kritisierst du denn da? Also ich meine, seine Rollenauswahl oder wie er es gespielt hat? Oder?
Die Rollenauswahl.
Okay.
Die Rollenauswahl. Ich hätte Jake Gyllenhaal nicht gerne in dieser Rolle gesehen.
Sondern?
Es trübt so ein bisschen.
Vin Diesel.
Ja, irgendeinen, den man so, ja, naja, keine Ahnung, du weißt ja, wer in Marvel-Filmen als Erzfeind und als Bösewicht dargestellt. Also da wird ja Cara Delevingne und so wird besetzt teilweise oder irgendwie von mir aus zum 10. Mal Cate Blanchett oder in dem Fall halt irgendein Schauspieler, wo man sagt, okay, aber nicht der, den ich halt so mag, weil er so gute Filme in letzter Zeit gedreht hat und dann spielt er in einem Film mit, in einem Sequel von einem Film, den ich sowieso nicht mochte und auch noch so einen Popcorn-Film, wo ich denke so, ey Digga, wenn Popcorn-Film, dann mach doch was anderes, mach doch nicht den. Mach doch nicht einen 6,5-Punkte-Film jetzt nach den ganzen guten Filmen.
Okay, ja, weil generell ist Marvel natürlich schon Popcorn-Kino, ne? Also
na klar, wahrscheinlich das ist auf jeden Fall keine diepe, komplexe, krasse Unterhaltung.
Eben, und wenn jetzt so eine Cate Blanchett in den Thor die Antagonistin spielt, mir hat das gefallen.
Ja, sie ist ja auch eine Charakterdarstellerin, ist ein gutes Beispiel.
Ja, eben.
Da hat es mich auch nicht gestört.
Ja.
Und aber hier, bei Jake schon.
Hier, weil du die Figur nicht spannend genug fandest oder was war das Problem?
Weil ich den Film nicht spannend genug fand.
Ah, okay.
Und deswegen will ich den da nicht in diesem Film sehen.
Also geht's jetzt nicht...
Wenn es jetzt ein 8-Punkte-Marvel wäre und er wäre der Erzfeind, irgendwie sage ich, okay, das ist in Ordnung. Aber nicht im Spider-Man.
Okay.
Also nicht dieser Hochkaräter auf jeden Fall in diesem Film.
Also wenn er jetzt Mysterion in einem Iron Man gespielt hätte, wäre das fein gewesen.
Das wäre schon in Ordnung.
Okay.
Weil dann hätte er, naja, guck mal, alleine schon die Schauspielerregel, die er um sich hätte, ja. In Iron Man hätte er Robert Downey Jr., da hätte er diese ganzen Schauspieler um sich rum hier, Jeff Bridges hat ja mitgespielt, so eine Leute.
Ja.
Und hier hat er Tom Holland und einen dicken Hawaiianer.
Ja.
Und Zendaya. Ja, und dann Jake Gyllenhaal.
Und ich meine, John Favreau und Samuel Jackson und so weiter. Also ja, ist ja nicht okay. So, als wären da nur Gurken in dem Film, aber ich weiß, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Er hat die Spielpartner, die er hat, sind primär natürlich Tom Holland, klar.
Richtig.
Ja. Also, okay. Also da ich jetzt nicht so der Mörder-Jake Gyllenhaal-Fan bin, konnte ich das verkraften, dass er diese Rolle gespielt hat.
Ich mag ihn sehr, sehr gerne und wie gesagt, fand die Filme, also ja, teilweise richtig, also so Nightcrawler und auch hier Nocturnal Animals haben von mir 9 Punkte gekriegt. Das sind mega, mega gute Filme.
Ja, also Nocturnal Animals fand ich auch großartig. Und, weiß nicht, ob das viel mit ihm zu tun hatte, aber der Film war super.
Also seine Filmauswahl allgemein war halt sehr, sehr gut gepickt in den letzten Jahren. Mhm. Die letzten Gurken, die er sich geleistet hat, sind halt schon wirklich, ist eine ganze Weile her. Auch dieser Source Code war richtig scheiße, aber es ist halt alles extrem lang her.
Hm? Southpaw, den Boxer.
Nicht Southpaw. Source Code, wo er in diesem Zug ist.
Source Code, genau. Ja, okay. Ja, weil ich fand Southpaw auch scheiße.
Den fand ich nicht scheiße.
Ich schon.
Ich fand ihn jetzt nicht so mega, mega gut, aber ich fand ihn.
Nee, weil du von der Rollenauswahl sprichst. Ich finde, das war eine dünne Rolle. Klar hat er sich gut drauf vorbereitet und das toll gespielt und so weiter, aber rein von der Substanz her fand ich das dünn.
Nee, ich
meine Geschichte und so. Aber egal, wir sind bei Far From Home. Und
wir sind Far From Home.
Wir sind Far From Home, definitiv. Ich kann deine 6,5 Punkte nämlich immer noch nicht so richtig nachvollziehen. Also gut, ich bin mit 7 nicht weit drüber. Mir geht es wieder nur um die Diskrepanz zu Homecoming.
Ich habe ja jetzt eine Menge hier an dem Film auszusetzen gehabt, wie du gesehen hast und gehört hast. Also ich habe ja jetzt 4 Punkte genannt, wo ich gesagt habe, okay, das und das und das und das gefällt mir nicht. Ja. Trotzdem ist der Film okay. Ich habe, glaube ich, 2 Aspekte genannt, die ich halt positiv hervorheben wollen würde. Das sind diese Sprünge in die andere Dimension, in die andere Zeitebene.
Ja.
Und
das war visuell wirklich geil umgesetzt.
Visuell war es gut. Es war ein guter Unterhaltungsfaktor, aber nicht so, wo ich jetzt sagen, das ist wieder nicht so ein Ding, wo ich sage, wow.
Mhm. Ja, mir hat auch so ein bisschen die klare Linie zu so einem Höhepunkt gefehlt. Ne? Also es gab dann immer wieder so kleinere Etappen, wo so ein bisschen mehr passiert ist. Und aber irgendwie so der rote Faden ist für mich jetzt nicht so konsequent genug auf den einen Höhepunkt zugestrickt gewesen, dass ich da so konsequent dran geblieben bin. Es hatte für mich, der ist zwischendurch immer wieder so abgesackt.
Ist er.
Ne? Und,
obwohl er nicht so diese 150 Minuten hatte wie andere Marvel-Filme, sondern der war ja relativ überschaubar.
Ja, stimmt, der war gar nicht so
2 lang. Stunden?
Sowas. Und ja, also ich habe mich gefreut, dass Numan zu sehen war, ne? Der hat der Dimitri gespielt, auch eine kleine Rolle, aber ich habe mich gefreut.
Also was ich extrem cool fand, ist, dass es, glaube ich, das erste Mal war, und hier wollen wir mal nicht spoilern, dass ein Charakter aus einer anderen Spider-Man-Filmreihe,
das war auch das erste Mal, ja,
ein Gastspiel hatte.
Ja.
Das fand ich wieder einen ganz guten Moment so.
Dass jemand quasi im gleichen Franchise, aber produktionsübergreifend die Rolle wieder aufnimmt, ja.
Korrekt.
Das fand ich auch genial. Wir wollen jetzt nicht sagen, wer oder was, weil es ein Spoiler ist.
Das wäre, naja, ist so ein bisschen ein Überraschungsmoment, wenn man sagt, ach geil. Okay. Da saßen wir auch da und haben gesagt, ach geil, das müssen wir jetzt den Leuten ja nicht irgendwie wegnehmen.
Alles klar, dann machen
vielleicht
wir
es vielleicht gibt es ja ein paar Gurken da draußen, die sich diesen 6,5-Punkte-Film ja nochmal angucken wollen.
Gurken. Nee, also den Film werden sich definitiv noch ein paar Leute angucken. Ich habe mal mir ein paar Zahlen notiert. 160 Millionen Budget. Ist für Marvel-Verhältnisse fast schon ein Schnäppchen.
Independent Marvel.
Ja, Arthouse Marvel, genau.
Richtig, da sind wir beim Arthouse Marvel.
Aber er funktioniert natürlich auf voller Linie. Der ist jetzt aktuell bei 635 Millionen weltweit. Und das nach ein paar Wochen, wenigen Wochen Laufzeit, das ist schon amtlich. Also da geht die Rechnung mal wieder auf.
Der dritte Teil ist unausweichlich, so wie es klingt.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Na gut. Sagt wie glücklich.
Gut, aber offizieller Kinostart 2. Juli, ne?
Ja, läuft also schon.
Läuft schon, der wird aber wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile laufen.
Denke ich auch, aber aufgrund der visuellen Aspekte definitiv, wenn ihr in Berlin wohnt, ist IMAX definitiv ein Besuch wert.
Ist ein Besuch im IMAX wert, finde ich auch, ja. Also mit den Effekten, immer wenn es so eine CGI-Schlacht ist, ist es sowieso sehenswert. Der wurde ja auch explizit im IMAX-Format gedreht, also insofern könnt ihr ihn da in vollen Qualität genießen, wie er konzipiert wurde.
Krass.
Wie krass?
Na, ich wusste nicht, dass dann diese IMAX-Technik auch direkt gedreht worden ist.
Ach so, nee, da geht es um das Format, halt wegen der Leinwand und so.
16:9. Er wurde im 16:9 Format gedreht. Im 16:9 IMAX Format.
Optimiert für Instagram Stories.
Genau. Und im IMAX haben sie dann das Ganze in 3D nochmal umgewandelt.
Ja. So, und hier in dem Film habt ihr auch ähnlich wie bei Spider-Man Into the Multiverse, gibt es hier tausend und eine kleine Referenz an die Comics, an andere Timelines und an Charaktere aus anderen Timelines und so weiter. Also ich glaube, das ist wieder so ein Film, den man sich in Slow Motion angucken kann und dann sieht man irgendwie, wenn sie da auf dem Wasser unterwegs sind, ist das Nummernschild von dem einen Boot, ist dann ein Hinweis auf einen Comic, in dem der Typ zum ersten Mal aufgetaucht ist und so weiter. Also
für die Nerds unter uns.
Ja, eben. Da geben sie sich schon echt immer viel Mühe, finde ich, da so ihren Tribut zu zollen an, wo das alles herkommt und so. Und ich bin jemand, der sowas sehr zu schätzen weiß.
Okay, du machst dir da Notizen und
ja, genau, ich sitze im Kino da und schlag nach. Nein, aber wenn man dann sowas nachliest und so, weil ein paar Sachen hat man dann ja auch schon gesehen und hat sich vielleicht gefragt, so, okay, warum jetzt genau dieses Nummernschild oder so ein Scheiß? Und ja, wenn sich dann hintenrum auflöst, finde ich es ja ganz geil.
Das ist genau die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ein Boot mit einem Nummernschild vorbeischwimmt. Dann sitze ich da und denke, ey, warum ist es jetzt genau diese Zahlenkombination und diese Buchstabenkombination auf diesem Nummernschild?
Alter, ich kenne Leute.
Bei jedem Auto, was in irgendeiner Szene irgendwie vorbeifährt, denke ich mir das.
Was ja tendenziell bei Marvel immer Audi ist, ne? So, Product Placement gleich in der ersten Szene, bam, wieder mal, wir mit dem dicken Audi vorgefahren.
Ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte,
nicht im Ernst.
Ich dachte, die fahren halt Audi.
Ach so. Hast du gedacht, ist Zufall, dass die alle Audi fahren? Von
ich stehe auf der Straße auch ab und zu ein Audi.
Ja, aber nicht nur, oder?
Nee.
Ja, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Jeder im Avenger-Umfeld Audi fährt, das ist dir nicht aufgefallen.
Ich habe jetzt nicht die Motivation gehabt, dass ich aus dem Kino rauskomme und mir unbedingt jetzt ein Audi kaufen zu müssen.
Nee, das haben
die. Hat nicht geklappt, euer Product Placement.
Pass mal auf, das haben die jetzt über 23 Filme, haben die dir das langsam ins Gehirn implantiert. Du wirst früher oder später wirst du noch mit dem Audi daherkommen, Alter.
Wir werden das beobachten. Im MCU Phase 4, vielleicht ist es soweit. Guest kauft sich ein Audi. Ja, dann haben sie es endlich mal geschafft.
Die dürfen ihren Partner nicht wechseln, ey. Irgendwann sind die mit anderen Karren unterwegs.
Ja.
Naja, aber ansonsten. Gibt es noch was zu dem Film zu sagen? Von Audi mal abgesehen, die sehr präsent sind im Film?
Von meiner Seite nicht.
Von deiner Seite? Das klingt ja schwer begeistert. Also ich war trotz allem sehr, sehr gut unterhalten im Kino, auch wenn sich jetzt diese 7 Punkte nicht besonders spektakulär anhören. Wie gesagt, der Film ist für mich zwischendurch immer wieder abgesackt, aber ansonsten war ich dann doch in der Summe sehr gut unterhalten.
Ich bin ja auch nur leicht drunter, unter deiner Bewertung.
Klar.
Insofern können wir das so gelten lassen.
Sehr schön.
Super.
Dann besprechen wir doch den nächsten Film.
Das machen wir.
Weil du warst ja auch noch dreisterweise ohne mich im Kino.
Dreisterweise war ich auch ohne dich im Kino, genau.
Ja. Naja, ich wäre tendenziell natürlich mitgekommen, aber nach unserer letzten Erfahrung in der Sneak Preview ist ja meine Quote echt wieder ziemlich beschissen.
Was da hast du gesagt, gönnen wir mal dem Gästen einen guten Film, bleiben wir mal diesmal zu Hause.
Das ist so ein Vorführeffekt, ne? Dann gehst du ohne mich in die Sneak Preview und dann kommt ein potenziell guter Film.
Richtig.
Ja, erzähl, was hast du gesehen?
Ich war in der Sneak Preview, ich habe Yesterday gesehen.
Ja.
Von Danny Boyle.
Mann, und ich als riesen Danny Boyle-Fan hätte diesen Film natürlich gerne gesehen.
Aber es ist tatsächlich so ein bisschen die kurzfristigste Sneak Preview, die ich jemals gesehen habe, weil der Film lief, also am Montag war die Sneak Preview und am Donnerstag lief er an. Das heißt, da waren tatsächlich nur diese 4 Tage dazwischen irgendwie. Also klar, habe ich ihn vor Kinostart gesehen, aber normalerweise ist ja eine Sneak Preview immer relativ...
Ein paar Wochen vorher,
genau. Dass man sagt, okay, man hat einen Film relativ zeitig gesehen. Mhm. In dem Fall war es halt... in dem Fall hätte man 3 Tage warten können, hätte ihn sowieso gucken können in jedem Kino da draußen.
Aber nicht für die 5 Euro.
Nicht für 5 Euro und man kann ja auch Preise gewinnen.
Ach so, ja stimmt.
Und pass auf, mein Highlight diesmal, die wurden sogar beschenkt.
Nein.
Weil die Leute, die die Preise gekriegt haben, gesagt haben, braucht jemand hier einen Venom-Beutel? Ich so, ja, krieg mal her, so einen Venom-Beutel schon kann wieder. Man immer gebrauchen. Ja, genau. Und braucht jemand dies und braucht jemand das? Und dann konnten wir da so alles mögliche einsammeln.
Okay. War das auch so dünn besucht wie das letzte Mal?
Das war ein bisschen voller.
Okay.
Aber was wir vergessen haben, wir sitzen ja im englischsprachigen Saal und es gibt ja parallel noch die deutsche Version, die läuft in einem anderen Saal. Und da ist es wohl wesentlich voller. Weil unten war nämlich eine ziemliche Schlange. Okay. Aber das Kino an sich war relativ übersichtlich, also gehe ich davon aus, sind die meisten natürlich in die deutsche Version gegangen.
Ach, die machen das parallel in 2
die machen Seelen? Das, genau, die machen das parallel, das habe ich nämlich auch nicht mitbekommen, als wir da zum ersten Mal waren.
Okay, das erklärt einiges, aber praktisch für die, die in Englisch sehen möchten.
Richtig, okay. Weil die werden auf jeden Fall, die werden immer Platz kriegen, sagen wir so. Die müssen sich da nicht irgendwie 4 Tage vorher Karten sichern.
Okay.
Aber zurück zum Film. Ich habe mich sehr gefreut, weil der Sommer ist relativ dünn gesät, was die Filme angeht, die ich gucken wollen würde. Mhm. Einer davon, was den Juni angeht, ist tatsächlich Spider-Man gewesen, wo wo ich gesagt habe, okay, den kann man sich angucken. Der zweite ist, war dieser Yesterday, dieser besagte, den ich gesehen habe. Und der dritte, den ich mir jetzt noch angucken würde in diesem Monat, wäre vielleicht König der Löwen.
Ja.
Das sind so die drei Filme, die ich so auf dem Schirm hatte. Und alles andere, wo ich gesehen habe, okay, was startet denn so? Da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt habe, boah, haut mich jetzt um. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass natürlich der dritte Film, den ich auch gucken wollte, dass der dann auf einmal lief.
Erzähl, worum geht's in Yesterday?
Yesterday hat eine total abgefahrene Story.
Ja.
Yesterday handelt nämlich über einen jungen, recht erfolglosen Musiker, der immer ab und zu mal in so einer Bar auftritt, vor seinen Kumpels, und das sind die einzigen, die dann irgendwie applaudieren. Also der Rest der Bar schaut da relativ teilnahmslos zu. Und hat sich eigentlich damit abgefunden, dass er nicht die große Karriere machen wird. Und dann passiert Folgendes, also ist jetzt auch kein Spoiler, weil es passiert wirklich in den ersten Minuten. Es gibt einen totalen Stromausfall auf der kompletten Welt. Das heißt, du siehst irgendwie komplett um die Erdkugel, wie um den Eiffelturm und alle möglichen irgendwie Städte das Licht ausgeht für ein paar Sekunden. Mhm. In diesem Moment geht natürlich auch das Licht von dem Bus und allen möglichen Autos irgendwie da draußen aus, und der besagte Musiker hat einen Busunfall und fährt mit seinem Fahrrad irgendwie vom Bus und wird da irgendwie umgenietet.
Okay.
Lustige Anekdote nebenbei, weil er schlägt sich bei diesem Unfall zwei Zähne aus. Und hier haben wir schon mal den ersten Moment, wo man gesagt hat, okay, das ist schon ganz interessant, wie der Film gemacht worden ist, weil der Film handelt über die Beatles größtenteils, und Paul McCartney flog 1966 auch vom Moped und hat sich den Vorderzahn gebrochen.
Okay.
Und der besagte Hauptdarsteller in dem Film hat sich auch beide Vorderzähne gebrochen und lag im Krankenhaus mit diesen ausgeschlagenen Vorderzähnen, wo schon mal die erste Anekdote war, was ganz cool war.
Aber auch bei der Szene, als sie die gedreht haben, oder halt ein privates Erlebnis von ihm?
Was meinst du jetzt?
Von dem Hauptdarsteller.
In dem Film, die Rolle in dem Film hat sich die Vorderzähne gebrochen, nicht der Darsteller.
Okay, aber Paul McCartney ist das echt passiert.
Paul McCartney ist es echt passiert, alles ja genau.
Klar. Also da ist das da so eine Hommage daran?
Das war so ein bisschen eine Hommage an die erste Beatles-Hommage sozusagen, der erste Hint so ein bisschen in die Richtung. Die Handlung zieht sich dann weiter fort, dass relativ früh im Film rauskommt, dass es die Beatles niemals gab.
Okay.
Also nach diesem Stromausfall ist er praktisch in so einem Universum oder in so einer Parallelwelt, wo die Band Beatles niemals existiert haben.
Okay.
Ist mega witzig.
Also er hat quasi Universum gewechselt oder was?
Er hat praktisch, ja, in diesem irgendwas ist passiert, jedenfalls sind bestimmte Sachen, die wir für selbstverständlich halten, sind ab diesem Stromausfall komplett weggefallen. Okay. Da sind jetzt nicht nur die Beatles.
Aber eben nicht für ihn, sondern nur für alle anderen.
Für alle.
Für ihn auch?
Nee, für ihn nicht.
Ja, eben. Okay.
Aber für alle anderen, und also die Beatles gab es nicht. Mhm. Die waren nie existent. Okay. Genauso wie zum Beispiel Coca-Cola gab es nicht.
Okay.
Und Zigaretten. Und dann lustigerweise auch ein paar andere Sachen und mehrere Bands, die natürlich auch von den Beatles beeinflusst worden sind. Das ist ja auch ganz interessant, so, weißt du, die gab es dann natürlich auch nicht, weil die so von wegen, ja, ohne die Beatles gäbe es euch doch auch nicht.
Ja, okay.
Und
sehr geil.
Ist ein ganz witziger Moment, weil unter anderem bestellt er natürlich im Restaurant immer Coke oder bei einer Stewardess, und sie guckt ihn dann mal total entsetzt an, weil sie denkt zusammen, sehe ich aus wie ein Drogendealer oder so, weißt du? Also so eine witzige Szene und so weiter hat man da natürlich drin.
Okay.
Und er wundert sich sowieso, weil er halt Anspielungen auf irgendwelche Beatles-Songs macht und dann irgendwie so den Schwiegereltern von seiner besten Freundin da irgendwie anfängt, irgendwie so Yesterday zu trällern, und die sagen, Alter, was hast du denn da für einen geilen Song geschrieben? So, weißt du, der denkt so, wie, was habe ich für einen geilen Song geschrieben? Und dann kam irgendwie raus und fing an zu googeln, so nach Beatles, und dann kam halt immer dieser Käfer. Da kam halt immer nur dieser Käfer, Beatle raus,
okay,
weißt du?
Ja, ja.
Also das heißt, diese Band gab es nicht. Und dann fing er natürlich an, so ein bisschen zurückzudenken und versucht mit Post-its an der Wand irgendwie die Texte von den Beatles zusammenzukriegen, weil er muss sie ja irgendwie, er kann die ja nicht googeln, sondern er muss sie irgendwie im Gehirn irgendwie zurückrufen, muss dann irgendwie die Texte zusammenkriegen von den Songs. Das ist extrem witzige Story auf jeden Fall.
Okay, ja, klingt gut.
Und auch sehr kreativ, also nichts in der Richtung gesehen, ist schon eine geile Idee. Und,
hat Danny Boyle das auch geschrieben? Weißt du das?
Nee, das ist eine lustige Kollabo gewesen, weil der Drehbuchautor ist Richard Curtis gewesen.
Okay.
Und Richard Curtis war ja verantwortlich für Drehbücher für Filme wie Notting Hill, Tatsächlich Liebe, Bridget Jones, halt so ziemliche Hits, aber man sieht ja, in welche Richtung soll die Filme gehen. Hier, Vier Hochzeiten und ein Todesfall ist zum Beispiel auch von ihm.
Okay.
Und wenn er sich mit Danny Boyle, der ja eher so düstere Kost macht und der selten irgendwie so in die total locker flockige Schiene geht, wenn die beiden sich zusammentun, das war schon eine ganz interessante Kollaboration, wo ich von vornherein gesagt habe, mal gucken, könnte was werden. Mhm. Und Ed Sheeran spielt zum Beispiel auch, spielt sich selber an dem Film. Er steht dann irgendwann, wo er
also
dann...
Also den gibt es in dem Universum, ja?
Ed Sheeran gibt es in dem Universum. Er ist jetzt nicht ausgelöscht worden. Der steht dann irgendwann vor seiner Tür und sagt, ey, ich mag deine Songs und so hin und her, lass mal was zusammen machen.
Okay.
Und dann versucht er ihn zum Beispiel auch, das ist auch ein Trailer zu sehen, er versucht ihn zum Beispiel auch überreden, diesen Song Hey Jude, den er ganz gut findet, in Hey Dude umzuwandeln. Weil er sagt so, ja, dieses Hey Dude und so, das ist so viel catchier und so. Und das ist für die Millennials und so, das ist ein viel geilerer Titel.
Okay.
Und dieser Himesh Patel, hey, also der Jack Malik spielt in dem Film, der guckt ihn dann natürlich komisch an und weiß natürlich, dass die Hits, dass das Hits geworden sind, weißt du, auch ohne ihn.
Ja, ja, klar.
Und jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, ob diese ganzen Beatles-Songs heute noch so funktionieren würden, aber er hat sie extrem gut performt, auch so ein bisschen moderner dargestellt, hat so nicht nur nachgesungen. Und die Rolle von Ed Sheeran, also seine reale, er stand ja irgendwann einfach mal vor seiner Tür und hat gesagt, ja, hi, ich bin Ed, so, weißt du, ja, und so, ich fand deine Musik ganz gut. Ursprünglich war ja die Rolle von Ed Sheeran für Chris Martin konzipiert, von Coldplay.
Okay.
Der sich aber so eine familiäre Auszeit gegönnt hat und deswegen in dem Film nicht zur Verfügung stand. Also Ed Sheeran war da nur zweite Wahl irgendwie von Danny Boyle gewesen.
Aha. Ja. Spielt der eine größere Rolle oder?
Er taucht tatsächlich schon, das war jetzt nicht nur Cameo, sondern er taucht schon im Laufe des Films also öfter mal auf. So. Die haben auch dann auch so ein Song-Battle, so, dass sie gesagt haben, okay, pass auf, wir gehen jetzt irgendwie in den Nebenraum, wir schreiben jetzt 5 Minuten irgendwie einen Song und dann gucken wir, welcher besser ist, und der hat dann gewonnen.
Okay.
Und er performt natürlich einen Beatles-Song, so, weißt du, den natürlich keiner kennt. Also es ist schon, sind schon sehr interessante Twists auf jeden Fall dabei und es wird viel mit diesen Sachen gespielt. Es ist schon sehr witzig, die Idee.
Ja,
es gibt zum Beispiel so eine, es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo die Eltern, also wo er halt so ein bisschen anfängt, so ein bisschen bekannter zu werden und dass seine Hit so ankam, und dann wollten seine Eltern mal was hören und seine Eltern sagen so, ja, spiel uns doch mal was vor und so weiter, und hier setz dich mal ans Klavier und zeig mal deine Songs. Und dann setzt er sich so ans Klavier und fängt halt an, Let It Be zu performen.
Okay.
Was ja ein Welthit ist, ja, weißt du, was jeder kennt. Und er wird halt die ganze Zeit unterbrochen von den Eltern, so, weißt du? Weil das Telefon klingelt, weil dann irgendwie an der Tür irgendwie der Nachbar reinkommt, dann setzt der sich noch dazu, dann, keine Ahnung, dann sagt er irgendwie, ja, kannst du mir mal ein Bier geben, so zwischendurch, während er Let It Be gerade irgendwie anstimmt, weißt du, sagt der Nachbar irgendwie zu Vater, kannst du mir mal kurz ein Bier bringen und so weiter, während er hier weiterspielt. Und er wird halt ständig irgendwie rausgebracht, wo er dann gesagt hat, ey, habt ihr eigentlich ein Brett vorm Kopf, so, weißt du, ihr seid die Ersten, die Let It Be hören auf der Welt, weißt du, und die Eltern gucken ihn halt an und wissen gar nicht so, wovon er redet, so, weißt du, so, was ist denn mit dem los, so. So, von wegen, ihr seid die Ersten, die diese Komposition hören, weißt du, und versteht halt die Welt nicht mehr, dass die da total unaufmerksam sind und da irgendwie, keine Ahnung, Arbeit anruft und irgendeine Scheiße passiert und die sich dann Bier holen und so.
Geil.
Also extrem witzig auf jeden Fall.
Ja, klingt gut.
Es wäre extrem teuer gewesen, sich die Original-Beatles-Songs für den Film zu sichern, weil pro Song von den Beatles hätte Sony 1 Million Dollar verlangt.
Das wundert mich nicht. Ja.
Das wäre ziemlich teuer gewesen, aber den Abspann-Song...
Wie, aber das heißt, wenn die jetzt mit Let It Be und sowas hantieren, ist es doch sehr offensichtlich ein Beatles-Song. Und wenn er da ein paar Akkorde spielt, ist doch auch...
Sie dürfen nachgesungen werden. Also die nachgesungenen Versionen, beziehungsweise einen Beatles-Song zu covern, ist natürlich wesentlich günstiger, als den Originalsong irgendwie einzukaufen.
Ach,
weil
so,
die Coverversion kostet nämlich nur ein Zehntel davon.
Ja, ja, klar. Ich dachte jetzt, du wärst, die Million wäre überhaupt die Rechte am Song, weißt du? Also auch wenn du ihn nachspielst.
Pro Song.
Es geht um
pro Original. Genau, pro Originalsong von den Beatles müsstest du halt 1 Million investieren, um damit irgendwie den Film zu füllen.
Okay.
Eine Coverversion kostet davon, wie gesagt, ein Zehntel, aber nichtsdestotrotz haben sich 1 Million auf jeden Fall springen lassen, um Hey Jude im Abspann halt im Original laufen zu lassen. Also die haben sie dann investiert.
Okay.
Aber den ganzen Film irgendwie mit den Original-Beatles-Songs zu speisen, das wäre auf jeden Fall eine teure Geschichte gewesen.
Krass, okay.
Erst recht bei einem Budget von 26 Millionen.
Mhm.
Wo wir gerade bei der Zahlen sind, also eingespielt hat er bisher 61,6, habe ich vorhin geguckt.
Okay.
Das heißt, er scheint so im positiven Bereich zu sein.
Ja.
Und ist ein, ist also für Danny Boy-Verhältnisse so sein erster Feel-Good-Movie, kann man sagen, so, weißt du? Also Trainspotting ist ja schon witzig und so, aber es ist ja trotzdem jetzt kein Feel-Good-Movie in dem Sinne, weil das ist ja schon recht, recht düster.
Ja.
Und das ist so ein Ding, wo man sagen würde, also wenn man jetzt fragen würde, okay, wer hat den gemacht? Auf Danny Boy würde man da hundertprozentig nicht kommen. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Film für ihn.
Für dich sind alle Danny Boy-Filme düster?
Lass mich überlegen.
Also gut, Trance hast du noch nicht gesehen, hast du gesagt?
Doch, habe ich. Ah, okay. Fand ich aber lame.
Bitte, was?
Haben wir doch schon mal drüber
geredet. Ja, okay.
Bei der Auflistung.
Verdräng sowas. Nein, aber...
I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there.
Verstehst du das?
Ja.
Nenn mir doch mal einen fröhlichen Danny Boyle.
Nein, fröhlich. Ich sage ja nur, also für mich gibt es ein weites Feld zwischen komplett düster und
also viel gut, die mir jetzt einfallen, zwischen Trainspotting,
also
Sunshine.
Also ich fand tatsächlich Slumdog Millionaire war für mich eher positiv als
ja
düster.
Ja, okay. Den hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Da kann man sagen, da kann man, das kann man sogar durchgehen lassen.
Ja, aber klar, also ich meine, Trainspotting ist jetzt natürlich nichts für gute Laune.
Also man merkt schon die Handschrift von diesem Richard Curtis, der das Drehbuch geschrieben hat, wenn du siehst, welche Filme er vorher, für welche er verantwortlich war, dann macht schon Sinn, dass, da sieht man schon eine Menge in den Filmen davon.
Romantic Comedies.
Genau. Zudem hat man ja Lily James noch als seine Managerin und beste Freundin, die irgendwie von klein auf irgendwie mit ihm aufgewachsen ist. Kate McKinnon spielt noch mit.
Oh, okay.
Die spielt später auch seine amerikanische Promoterin.
Mhm.
Und hat auch eine ziemlich lustige Rolle auf jeden Fall. Also ist, glaube ich, der erste Film, wo ich es einigermaßen unterhaltsam fand. Bin auch kein großer Fan von ihr.
Ja.
Aber ja, es ist schon ein bisschen kitschig, ist er schon, aber er ist trotzdem, er umschifft diese Kitschigkeiten mit ziemlich viel Witz und Himesh Patel, der da irgendwie die Hauptrolle spielt, also den fand ich auch sehr gut in der Hauptrolle.
Okay.
Sehr empfehlenswert.
Das heißt, wie viele Punkte gibt's?
7,5 White Albums.
White Albums, das ist ja stilgerecht.
Oder?
Mit den White Albums, auf jeden Fall.
Fun Fact?
Ja.
Das Album hieß gar nicht White Album.
Sollte nicht so heißen, oder?
Naja, das ist einfach nur, das Cover ist halt weiß und irgendwie hat sich im Laufe der Musikgeschichte eingeprägt, dass es das White Album von den Beatles ist.
Weil es keinen Namen hat.
Richtig, weil es keinen Namen hat. Das wurde aber nie von den Beatles irgendwie irgendwo angekündigt als White Album oder irgendwie rausgebracht, sondern das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit verselbstständigt.
Okay.
Dass die Leute dieses Hit-Album praktisch als White Album bezeichnet haben, weil das Cover halt komplett weiß ist.
Clever.
Heißt aber nicht so. Aber trotzdem nenne ich meine Punktevergabe 7,5 White Albums.
Aber das ist ja auch ordentlich, 7,5.
Ist ordentlich, Yesterday sehr empfehlenswert. Wie gesagt, ist jetzt kein mega deeper Film, aber macht tierisch Spaß und wurde sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, klingt gut. Ich hab Bock, den zu sehen.
Das klingt gut.
Sehr schön.
Dann können wir hier die Klingel betätigen. Lee hat Bock, einen Film zu sehen, den ich vorgeschlagen habe. Wow.
Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Also ich kann mit den 7,5 jetzt noch nicht d'accord gehen, wobei eben, also es klingt vielversprechend, finde ich.
Es wird interessant, wenn wir mal einen Film besprechen, den der andere noch nicht gesehen hat und nicht kennt und dann irgendwie das Ganze nochmal revidieren und dann nochmal drüber reden.
Ja, stimmt.
Das vielleicht hat man bisher noch nicht.
Genau, vielleicht spreche ich dann mal über Yesterday, wenn ich ihn gesehen habe.
Witzig. Können ja, so guck machen. Ihn dir an, wie gesagt. Er läuft ja 11.07.2019 war Kinostart, insofern ganz frisch im Kino, also den kriegt ihr auf jeden Fall noch mit.
Cool.
Beim Kinokartenverkäufer eures Vertrauens. Geht da rein, macht Spaß. Kann man auch gut mit einer Freundin rein. Oder bei einem ersten Date. Ist ein guter erster Date-Film. Besser als Spider-Man.
Das wäre auch mal eine Kategorie.
Ja.
Erste Date-Filme.
Stimmt.
Ja, ich musste mir nämlich mal, oh Gott, wie hieß denn der? Diesen Film mit Brad Pitt und Anthony Hopkins. Legenden der Leidenschaft oder so ein Shit.
Oha.
Alter Schwede, bin ich nur wegen einer Tante ins Kino gerannt.
Weißt du, was ein richtig?
Ich habe ihn gehasst, den Film.
Ich hatte auch einen ersten Date-Film, der ist eher ungewöhnlich. Und auf den ersten Blick denkst du so, okay. Der Soldat James Ryan.
Alter.
Der Soldat James Ryan sehen.
Gott, ey.
Aber das Ergebnis des Ganzen ist, dass sie mir fast die Hand gebrochen hat. Weil die Szenen natürlich so intensiv waren, dass sie die ganze Zeit irgendwie meine Hand festgehalten hat und fast gestorben wäre, so, weißt du, während des Films.
Ich finde, ich weiß noch, ich saß relativ weit vorne im Kino und ich finde, das gehört zu den schrecklichsten ersten 20 Minuten eines Films, so diese Landung in der Normandie, die da aus vielen POVs erzählt wird und so weiter.
Da wirst du richtig reingeworfen.
Alter, wie grausam ist das Ding. Den wolltet ihr am ersten Date sehen.
Ey, aber meine Beschützerseite konnte dann natürlich, konnte dann natürlich trumpfen.
Sehr schön. Oh Mann. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema, oder?
Gehen wir zum nächsten Thema.
Sehr schön.
Mein Kumpel Conny Karas, ja, aus alten Hip-Hop-Tagen, ist in der Hip-Hop-Szene hier in Berlin auf jeden Fall noch ein Begriff, hat unter anderem auch Alben und Songs produziert mit Taktlos und mit Prinz Pi und so ein paar namhaften Leuten.
Mhm.
Der ist mittlerweile seit 7 Jahren, glaube ich, nach Australien ausgewandert und lebt da jetzt und gibt sich eigentlich nur einmal im Jahr irgendwie in Berlin die Ehre. Und der hat sich fett eingesetzt, um einen Film nach Berlin zu holen, beziehungsweise ein Screening zu organisieren und die Rechte an diesem Film zu kriegen.
Mhm.
Und hat über Social Media eingeladen und wir waren da.
Wir waren da.
Wir haben uns den Film angeguckt.
Die Rede ist von Blue.
Blue the Movie.
Blue the Movie.
Und es geht nicht um Sex. Es ist kein Erotikfilm, wie der Name vielleicht.
Ja, stimmt.
Wie der Name vielleicht.
Kennt man aus so Hotelzimmern und ähnlichem.
Oder? Das
ist dann die Blue-Kategorie. Ja.
Blue the Movie klingt schon ein bisschen, klingt anrüchig.
Genau.
Ist
aber,
es aber nicht.
Nein, es geht um unsere Ozeane.
Ja.
Deswegen Blue.
Das ist einer dieser wichtigen Filme, die so viele Leute wie möglich eigentlich gesehen haben müssen, aber die wenigsten das tun.
Ja, ist eine Dokumentation, wie gesagt, über die Ozeane und alle Probleme, die da so mit dranhängen.
Ja, wir haben uns ein Doku angeguckt.
Mhm. Und mal was Vernünftiges.
Mal was, genau, mal was Vernünftiges.
Ja.
Und es war recht interessant, fand ich.
Mhm.
Also starke Bilder definitiv und erschreckende Neuigkeiten, also Sachen, die ich auch nicht wusste. Und dann, dass, wie gesagt, von diesem großen Thunfisch, ich meine, Thunfisch ist ja allgemein tagtäglich irgendwie im Umlauf bei irgendwelchen Sandwichen und beim Bäcker und je nachdem, wann du was bestellst. Und dass von diesen besagten großen Thunfischen, wo jetzt die ganzen Supermarktkonserven und so hergestellt werden, dass es da nur noch 15% an Beständen gibt mittlerweile, ist schon recht schockierend. Und vor allen Dingen...
ja, also jetzt zumindest in dieser Region von Indonesien um die Sardinen jetzt speziell in dem Fall. Also vielleicht mal vorneweg, es geht generell um die Verschmutzung der Ozeane durch primär Plastik.
Ja.
Und die Plastikproduktion, was die verursacht in den Weltmeeren und eben mit dem Tierbestand, der dort lebt, plus auch die Tierbestände in Küstenregionen, die natürlich stark davon betroffen sind, dass Müll angeschwemmt wird. Und darum geht's und eben um darum, wie das alles einfach stark abgenommen hat in den letzten paar Jahren und dass es eben nicht mehr 5 vor 12 ist, sondern eben schon lange
halb
danach.
Eins.
Halb eins, wie vorhin
man
gesagt
so schön sagt, ja.
Darum geht es in dem Film. Deswegen ist der nicht nur sehenswert, sondern das ist wirklich Infomaterial vom Allerfeinsten. Das
ja.
müsst ihr euch angucken, weil es wirklich erschreckend ist. Also das, ich meine, viele haben das natürlich schon mitbekommen und viele haben da, glaube ich, auch hierzulande schon echt umgedacht. Aber
das Bewusstsein fehlt schon bei einer Menge.
Ja, bei den meisten
bei einer Menge
definitiv.
Leuten, ja.
Also und ich meine, auch wenn mir da vieles schon klar war, das Ausmaß war mir so natürlich nicht bewusst.
Richtig.
Und das wurde schon sehr stark bebildert in dem Film, finde ich. Und das hinterlässt auf jeden Fall einen Eindruck.
Ja, es sind auch einige Zahlen und Statistiken, die da rausgehauen wurden, wo ich schon schlucken musste. Unter anderem zum Beispiel, dass in 30 Jahren komplett die Hälfte aller Meeresbewohner irgendwie eliminiert worden ist.
Ja.
Das sind schon alles Zahlen, wo du denkst, okay, so langsam sollte man mal ein bisschen reagieren und also die Bilder sprachen da natürlich auch für sich, die teilweise nicht hinterm Berg hielten, was die Radikalität angeht. Also es ist ein Film, der schon ein bisschen schwer im Magen liegt, auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt.
Ja.
Aber sollte so ein Film auch tun, denke ich. Also ist jetzt gerade beim Thema sollte man da nicht irgendwie mit Samthandschuhen rangehen.
Nee, auf gar keinen Fall. Und was diese industrielle Art der Fischerei einfach für Folgen hat, das ist halt eben den meisten Leuten, die eine Thunfischdose aufmachen, eben nicht bewusst.
Ja. Das ist korrekt.
Und auch wenn wir, wenn das wahrscheinlich nicht unser primäres Ziel ist, jetzt hier irgendwie Aufmerksamkeit für irgendwas an den Start zu bringen, dann finde ich trotzdem, also wir haben uns den Film angeguckt und der hat seine Wirkung, hat auch eine überschaubare Länge. Ne?
75 Minuten geht.
75 Minuten, das kann man sich auch mal antun, wenn man da jetzt nicht so ein riesen Doku-Fan ist, einfach weil es eine sinnvolle Nummer ist.
Also man lernt schon eine Menge in diesen 75 Minuten und man wird sich einiger Dinge definitiv bewusst. Definitiv ein wichtiger Film.
Ja.
Ja, alleine schon so Szenen, wo der Magen von so einem kleinen Meeresvogel ausgepumpt wird, der irgendwie von seiner Meeresvogelmutter da gefüttert worden ist und dann letztendlich geguckt wird, wie viel Prozent davon im Magen letztendlich Plastik ist und
ja.
da kommen irgendwie 1000 Plastikteile und Flaschendeckel und alles mögliche zum Vorschein, wo du denkst, alter Falter, also...
Ja, also das fand ich auch extrem erschreckend,
hammerhart.
Weil... Wir haben alle schon mal irgendwie Bilder von irgendwelchen Vögeln, Schildkröten oder sonst was gesehen, die elendig verendet sind, weil sie in irgendeinem Sixpack-Plastik gefangen waren oder sonst wie halt, ne, erstickt sind
ja.
oder eben auch in den Mägen und so. Aber die haben dort eben eine bestimmte Vogelart beobachtet über mehr als 10 Jahre jetzt schon und haben da eben auch dokumentiert, dass das... früher wohl schon sehr stark war, dass in den Mägen von den Vögeln eben Plastikteile gefunden wurden. Damals waren sie noch nur bei 75% und jetzt ist einfach bei jedem Vogel, also 100% der Vögel haben Plastik im Magen. Und damit ist halt einfach garantiert, dass die nächste Generation gar keine Chance hat. Und das ist schon echt hart. Die haben dann einem kleinen Vogel eben den Magen ausgepumpt und da hatten, waren einfach alle Farben vorhanden von irgendwelchen Flaschendeckeln und irgendwie Stiftkappen und sowas, ne? Also so kleine Plastikteile, zum Teil eben doch noch sehr groß für so einen Magen von so einem Mini-Vogel.
Ja, teilweise hat die ja mit ihren Händen hat die ja teilweise die Teile, die zu groß waren, irgendwie so nach oben, ja, nach oben gedrückt von dem kleinen Vogel.
Erstmal von außen erfüllt das Knirschen des Plastiks im Vogel und dann so nach oben rausgeschoben. Also echt
schon krass,
erschreckend und wirklich hart, wenn man sieht, wie viel von, also dieser Plastik, diese Plastikteilchen zersetzen sich ja oder eben nicht, aber werden halt kleiner durch Wasser und Wetterumstände und so weiter. Ja. Aber wie viel wirklich große Teile da noch in diesem kleinen Vogel drin waren, die haben da irgendwie, was haben die gesagt, 20 Gramm Plastik rausgepumpt.
Das entspricht ungefähr 10 Kilogramm eines...
wenn du das bei einem Menschen machst.
Genau, ja. Wenn ein Mensch jetzt so viel Plastik schlucken würde, wäre das so, als hättet ihr 10 Kilo Plastik im Magen.
Unglaublich.
Wahnsinn. Also es ist schon verrückt, was da abgeht und wenn man sich bewusst ist und so weiter, wenn man da irgendwie eine Kippe ins Meer wirft, macht ja keinem was aus, aber letztendlich, wenn ihr zu Hause ein Aquarium habt mit Fischen, dann könnt ihr da mal einen Aschenbecher drin ausleeren und dann guckt ihr mal, was passiert. Also das ist auf jeden Fall nicht cool, wenn sich das summiert.
Nee, also alles in allem eine sehr ernüchternde Nummer.
Ja.
Inhaltlich kann man sagen, die haben primär die Region, also das war so ein bisschen unterteilt, ne? Es ging viel um Indonesien. Australien hat eine Rolle gespielt.
Ja, dazu muss man sagen, es ist ein australischer Film gewesen.
Genau,
ja. Der schon 2017 rausgekommen ist. Insofern Australien, Indonesien, auf den Philippinen wurde viel gemacht, aber es ging natürlich primär um die Area, um das Great Barrier Reef,
ja,
was das größte Korallenriff auf der ganzen Welt ist. Und da wurde sich so ein bisschen für die Haltung eingesetzt. Aber es,
was jetzt halt auch einfach tot ist, ne? Was mir so auch nicht bewusst war.
Richtig. Alleine schon...
durch die Erwärmung des Wassers hatte das hatte zur Folge, dass halt die Lebewesen, die die Korallen quasi mit am Leben gehalten haben, nach und nach...
Die werden zugewachsen jetzt und sterben natürlich aus.
Eben, ausgestorben sind, abgezogen sind, wie auch immer. Und das Korallenriff ist tot.
Also beeindruckend fand ich zum Beispiel auch diesen Sprung von dieser Meerestaucherin und Umweltaktivistin, die irgendwie seit den 60er Jahren da aktiv ist und dann irgendwie
seit den 50ern.
Seit den 50ern
sogar. Die ist 82 Jahre alt und macht das schon 50 Jahre lang.
Und taucht immer noch.
Unglaublich. Ja.
Und in den 50ern die Aufnahmen, die sie da irgendwie vorgeführt hat mit Fischschwärmen und irgendwie Lebewesen irgendwie an jeder Ecke und Fischschwärme ohne Ende und wenn du die dann mit den heutigen Aufnahmen vergleichst, wo dann so ein einsamer Fisch durch die Gegend schwimmt, so vereinzelt, also ist schon, da merkt man schon an wenigen Bildern, dass sich da was getan hat.
Ja, und wenn das schon echt eine einzelne Person innerhalb von 50 Jahren persönlich beobachtet hat, die das auf einem kleinen Gebiet, oder die ist natürlich gut rumgekommen, aber halt immer nur sehr punktuell, sich dann sowas angeguckt hat. Ey, die Vorstellung, dass das einfach weltweit jetzt so drastisch abgenommen hat, wir sind so gefickt.
Ja, absolut.
Also das ist, leider kann man das echt nicht anders sagen. Und das ist ja schön, dass das jetzt irgendwie hier losgeht mit Plastiktüten werden verboten und Strohhalme und so weiter.
Mhm.
Ey, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich das anguckt.
Wobei es grundsätzlich gut ist, wenn man überhaupt irgendwas macht, wenn man Plastik, seinen Müll trennt und so. Also und so.
Alles schön und gut.
Als wenn man jetzt komplett auf alles scheißt, aber da muss noch einiges mehr passieren.
Eben, also da muss ganz anders an den Fischfang rangegangen werden und es muss auch einfach wirklich von politischer und vor allem von industrieller Seite muss ganz anders mit Plastik umgegangen werden.
Ja.
Ja. Also ist kein gute Laune-Film, vielleicht mal.
Nicht so wirklich.
Ist klar, ne? Aber eben echt, also...
Aber wichtig.
Es gibt wichtige Dokus und die gehört auf jeden Fall dazu.
Definitiv. Filmisch gesehen, jetzt sicher kein Meisterwerk, ist halt eine Independent-Produktion.
Ja.
Also so ein bisschen mit Zeitlupe und Musik wurde ein bisschen rumgespielt, wo man sagen kann, okay, hat jetzt nicht James Cameron inszeniert, aber...
Ja.
Aber die Botschaft ist wichtig.
Zum einen das und es sind tolle Unterwasseraufnahmen.
Also allgemein finde ich, sind die Aufnahmen großartig.
Ja, die Aufnahmen sind toll, aber eben, also ich finde, was man da so unter Wasser gesehen hat, war jetzt auch nicht alltäglich.
Ja,
für so Unterwasser-Dokus eben. Also da gab es schon echt schöne Bilder.
Aber halt auch so kurze Einspielungen wie die Krebse, die sich dann irgendwie statt Muscheln und natürlichen Gehäuse suchen, die sich dann irgendwie so Plastikbecher, die, wo sich dann irgendwie einnisten. Also schon hammerhart, was da so kurz mal eingeblendet wurde.
Ja, ja. Also
kommentarlos.
Zum Teil wirklich hart bedrückend. So, wenn man dann irgendwelche, die Robben in den Netzen, ne, die da einfach gefangen und dann ertrinken die da einfach.
Wahnsinn, ja. Also eine Menge toter Tiere, man braucht schon ein bisschen... Man braucht schon ein bisschen Nerven, um den Film als sensible Seele da durchzustehen. Aber vielleicht ändert man ja was danach. Also insofern.
Ja. Die Frage ist, müssen wir den jetzt bewerten?
Eigentlich bewerten wir ja jeden Film. Warum sollten wir ihn nicht bewerten?
Ja, weil ich das bei Dokus nochmal eine Ecke schwieriger finde.
Aber es gibt ja bei Dokus auch gute und schlechte.
Ja, klar. Und natürlich ist es auch ein Film oder ein Medium, was zum Film gehört. Ich sag nur, es ist so ein subjektives Ding. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, Dokus zu bewerten, weil ich halt immer auch finde, was man für einen persönlichen Bezug zu dem Thema hat, der Doku ist da nochmal relevanter als jetzt bei Fiction. Was ich meine?
Nein.
Egal.
Wie immer, ich weiß es nicht. Er erklärt irgendwas und ich gucke ihn nur an mit meinen großen braunen Augen.
So,
I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there.
Wo disagreest du denn?
Nein, so hast du gerade geguckt, weil, also nach dem Motto, du hast keine Ahnung, wovon ich spreche.
Also, jein, weil wenn ich eine Doku gucke von einem Thema, das mich nicht interessiert, aber mich dann trotzdem casht.
Ja, umso besser.
Dann heißt es, dass da ein, zwei Punkte definitiv raufgeschlagen werden.
Genau.
Wenn das Thema mich nicht interessiert und ich die Doku langweilig finde, dann sind es natürlich wenig Punkte. Also warum sollte man es nicht bewerten können?
Ja, ich sag ja lediglich, dass es für mich bei einer Doku noch eine
Ecke... Lediglich, bitte. Stark, oder?
Oh, Alter. Nein, also...
Was sagst du denn lediglich? Hallo, das wir unterhalten uns über die Weltmeere. Ein bisschen Seriosität hier.
Okay. Nein, dass es bei einer Doku für mich nochmal eine Ecke subjektiver ist als bei Fiction. Weil bei Fiction spielt schon auch eine Rolle, ist es ein Thema, was mich interessiert und so weiter. Aber bei einer Doku, wenn ich die bewerten soll, finde ich, ist es eben für mich nochmal eine Ecke wichtiger, ob das ein Thema ist, mit dem ich jetzt was anfangen kann.
Ja.
Oder ob es jetzt wie der diesjährige Oscar-Gewinner um Menstruation geht.
Okay, und konntest du jetzt mit dem Thema was anfangen?
Ja, natürlich.
Und das ist jetzt schlecht für die Bewertung oder gut für die Bewertung?
Nee, das ist, meine ich ja, das tendenziell finde ich jetzt, würde ich den Film schon mal besser bewerten, weil ich eben das Thema zum einen enorm wichtig finde.
Richtig.
Eben. Das, siehst du, das ist genau das, worum es mir gerade geht.
Oha.
So, sind wir uns einig.
Eine halbe Klingel, hast du gehört? War nur so eine halbwegs angedeutete, so eine angedeutete Klingel. Naja, sagen wir mal so, also wenn ich das Ganze als Spielfilm sehen würde, würde ich natürlich die filmische Seite betrachten und dass er so ein bisschen auf der Gefühlsklaviatur spielt. Mhm. Aber du sagst es, also der Film ist sehr wichtig und alleine deswegen... sieht man über diese filmischen Mängel vielleicht hinweg und gibt dann ein, zwei Punkte mehr.
Okay.
Also ich mach's kurz, ich gebe 8 Punkte. 8 Seevögel.
Ja.
Ich fand ihn nicht langweilig, ich fand ihn interessant, ich habe geschluckt an manchen Szenen und sicher nicht die beste Doku aller Zeiten, aber absolut wichtig und sehenswert.
Ja. Ich bin genauso bei 8 Punkten.
Ja, jetzt gibst du doch Punkte.
Naja, wenn du welche gibst, gebe ich auch welche.
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Punkte gebe, aber jetzt bist du ein Mitläufer.
Ich habe
auch
nicht gesagt, dass ich keine gebe. Ich habe gesagt, fuck it.
Der Typ leitet hier 5 Minuten ein, dass er da keine Punkte geben kann und dann dauert es 5 Sekunden und er gibt Punkte, weil ich Punkte gebe.
Siehst du, und das bleibt bei dir hängen, dass ich keine Punkte geben kann. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, das fällt mir tendenziell sehr schwer bei Dokus. Egal, wir rollen das nicht nochmal auf. 8 Punkte auch von mir. So.
8 Punkte von uns und wir haben den Film auf der großen Leinwand gesehen. Was aber nicht heißen soll, dass ihr das auch machen müsst, weil der Film ist von 2017 und ihr könnt ihn auch auf YouTube sogar streamen. Das heißt, der Film ist zugänglich. Ich glaube, in Australien und in England, meinte Conny, ist auch auf DVD erhältlich, aber er ist allgemein streambar. Ich glaube, es gibt auch eine Webseite, wo man den Film dann direkt zu Hause genießen kann und ihr sollt euch den angucken.
Genau.
Blue the Movie. So. Abgehakt.
Abgehakt. Ab zum nächsten Thema.
Wir haben Trailer geguckt.
Ja.
Und diesmal mega frisch.
Mega.
Weil der Trailer, den wir gesehen haben, der ist seit 7 Stunden online.
Jetzt aber.
Also das ist schon richtig bugfrisch hier, Freunde. Richtig bugfrisch auf dem Tisch.
Quasi vorm YouTube-Channel gesessen und aktualisiert, bis er da war.
So sieht's aus. Wie bei den Britney Spears-Konzertkarten. Immer schön aktualisieren, bis ihr die Plätze gekriegt habt.
Oder so ein scheiß Yeezy-Release oder so.
Genau.
Ja.
The King's Man.
The King's Man.
The King? Man.
So, nochmal langsamer aufgedröselt.
Weil nicht, dass sie sagt, den gibt's doch schon.
Ja.
Den habe ich doch schon auf Video.
Den gab's doch schon zweimal sogar.
Richtig, den habe ich damals schon auf VHS gekauft. Nee, von dem reden wir nicht. Wir reden von dem Prequel.
Ja, aber also genau genommen, der dritte Teil jetzt dieses Franchises
ist kein richtiger dritter Teil.
Nee, weil Prequel.
Richtig.
Wobei, ach Gott, da kommen schon wieder so viele andere Filme hoch, wo das ja auch irgendwie so ist, sondern es ist trotzdem der nächste Teil. Egal.
Er startet.
Kingsman. The Kingsman.
Genau. Und dieses Prequel startet am 13.02.2020. Mhm. Was ganz interessant ist, was den Start angeht, am 8.11. sollte ursprünglich der US-Start stattfinden. Das wurde von dem Produzenten Matthew Vaughn so gepusht, als nämlich rauskam, dass das der ursprüngliche Start von dem Bond-Film sein sollte.
Ja.
Wo Danny Boyle ja ausgestiegen ist und deswegen hat sich die ganze Startzeit so ein bisschen verschoben und dann wollte Matthew Vaughn natürlich am 8.11. diesen Kingsman natürlich forcieren als praktisch als Ersatz für den Bond, als großen, großen Film, den man dann trotzdem da an dem Tag gucken könnte. Schon ganz witzig.
Ja, und im Dezember hatte dann wahrscheinlich niemand Bock wegen Star Wars und so?
Wahrscheinlich, ja.
Also ist es Februar geworden.
Da kuscht man dann eher auf Februar, richtig.
So, und Matthew Vaughn ist ja gleichzeitig auch Regisseur.
Ja.
Hat auch die beiden Teile davor gemacht.
Er macht, glaube ich, auch nichts anderes außer Kingsman gerade, oder? Ich glaube, seitdem er Kingsman gedreht hat, glaube ich, habe ich nichts anderes von ihm gehört. Ja. Davor war er immer in mehreren Bereichen aktiv.
Aber solange die Filme so sind, für meinen Geschmack, kann er da gerne mit weitermachen.
Kann er weitermachen.
Ansonsten kennt man den vielleicht noch von Kick-Ass.
Richtig.
Den ich ja auch sehr mochte.
Hat ja auch viele englische feine Gangsterfilme produziert.
Mhm. Eben, also ist Produzent, Regisseur und, glaube ich, auch hin und wieder Autor, ne?
Ja.
Ja.
Und die allmächtige Disney-Firma, die Disney Company, hat diesmal auch ihre großen Fänge über den Film, weil das ist tatsächlich der erste Kingsman-Teil, der unter Disney entstanden ist.
Jetzt ist es soweit. Das nächste Franchise für Disney.
Das nächste Franchise.
Endlich haben die mal ein Franchise.
Alles unter den Nagel.
Disney erobert die Welt.
Richtig.
Wir erleben es noch.
Richtig. Ole Exi hat jetzt auch Mickey Maus Ohren.
Ja.
Wahnsinn.
So, jetzt hat gestern aber schon erwähnt, es ist ein Prequel.
Ja.
Heißt, wir haben nicht die üblichen Verdächtigen.
Nein.
Die wir aus den ersten beiden Teilen kennen.
Kein Taron Egerton, kein Colin Firth.
Sondern Ralph Fiennes ist dabei.
Dafür ein paar andere Kandidaten.
Ja, noch einige andere. Also ich weiß, das war ja in den Filmen davor auch schon so, ne, dass sie immer ein recht ordentliches Line-Up hatten, dann selbst in so kleineren.
John, hallo?
Ja, eben, meine ich ja.
Die John.
Dann, ja, sag ich doch gerade. Die hatten dann
hast
eben
du
noch auch.
Nicht einmal so, gesagt? Ja. Ich hab's fünfmal gesagt.
Ja, weil du mich nicht zu Wort kommen lässt. Die hatten doch auch in kleineren Rollen da echt immer so geile Cameos, ne? Und deswegen, also hier haben wir ja gesehen, ist das Line-Up schon auch ordentlich. Im Trailer selbst sieht man gar nicht alle.
Nee, da fehlen ein paar.
Was sehen wir denn erstmal im Trailer?
An Schauspielern?
Nö, an Handlung.
Es fängt, glaube ich, im Ersten Weltkrieg an, oder?
Sieht sehr danach aus, ja.
Da werden wir reingeboxt. Da werden Verletzte über ein Kriegsfeld mit explodierenden Minen und Bomben und viel links und rechts durch die Gegend getragen.
Ja.
Also er greift relativ früh in die Entstehungsgeschichte wahrscheinlich der Kingsman ein.
Ich glaube, deswegen ist das Ganze auch im Singular gehalten, ne? Der Titel. Also es geht wahrscheinlich so
um den Ersten.
Um den Ersten.
Genau.
Um Patient den Ersten. Zero unter den Kingsmen.
Richtig, der Patient Zero, da ist er. Der wird dann gespielt von Ralph Fiennes.
Sieht so aus, ja.
Ja.
Wobei, also vielleicht ist Ralph Fiennes auch noch irgendwas davor und der Junge, den er dann rekrutiert, wird der erste Kingsman. Wer weiß.
Auch möglich.
Ja. Gut. Aber das eben, das war es dann auch schon fast, was man in der Handlung sieht, ne? Also es klar, viel Action wieder, so wird es ein bisschen was angerissen, aber ja. Im Großen und Ganzen wird eben erzählt, dass es zu der Zeit spielt und dann wird eben wohl wieder ein Junge rekrutiert.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch einen Bösewicht. Der sieht so ein bisschen, keine Ahnung, russisch aus.
Ein russischer Bösewicht, den gab es auch noch nie.
Oder? Nee, aber ich meine, der war schon so ein bisschen, ich fand den optisch recht lustig.
Erzähl doch mal, wer von Ralph Fiennes denn noch mitspielt.
Aaron Taylor-Johnson. Ja.
Zu dem habe ich eine lustige Geschichte. Dem wurde ursprünglich die Rolle des Exi angeboten.
Ja, ich weiß.
Also in den alten Kingsman-Teilen, wo er gesagt hat, nee, ich verzichte. Dann ist die Rolle an Taron Egerton gegangen und jetzt ist er doch noch in der Filmreihe dabei.
Ja.
Und dazugestoßen. Ziemlich witzig.
Also hat bestimmt auch mit sehr viel mit Matthew Vaughn zu tun, ne? Weil der war auch schon bei Kick-Ass dabei.
Ja.
Und die scheinen sich zu verstehen. Ich finde es cool, dass er dabei ist.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sie sich so gut verstehen, warum hat er nicht bei den ersten Teilen mitgemacht?
Ja, weil da nicht nur der Regisseur alleine entscheidet, guess.
Taron hat Veto eingelegt, meinst du?
Nö, wahrscheinlich.
Taron ist aufs Set gekommen, meinte so, nee.
Du.
Ich mach die Scheiße hier.
Die Studios wahrscheinlich.
Aber die Studios.
Egal. Jetzt haben wir...
Die wollten lieber einen unbekannten Fatzke haben, anstatt den Kick-Ass-Star, der den Millionen eingebracht hat.
Naja, es hat doch funktioniert, oder nicht?
Es hat funktioniert.
Also irgendwas haben sie richtig gemacht.
Ja. Und wer spielt noch mit?
Na, hier, deine Lady, oder nicht?
Oh, eins meiner Lieblingsmädchen aus, aus UK. Die süße Gemma Arterton spielt mit.
Die süße.
Ja.
Sagt er, ganz unverblümt.
Und nicht nur das, dein Lieblingsschauspieler macht auch mit.
Mein Lieblingsschauspieler?
Ja. Wie jetzt, der, den du immer so verteidigst, wo ich sage, er ist ein...
Will Ferrell.
Er ist ein sehr... Nein, Will Ferrell spielt nicht mit. Wo ich sage, er ist ein sehr eingeschränkter Mime und du sagst, nein, er ist der deutsche Robert De Niro. Ich rede von Daniel Brühl. Daniel Brühl macht mit. Und ich hoffe, er versaut diesen Film nicht. Also,
ist das schon mein Lieblingsschauspieler?
Ein kleines Alter. Stoßgebet. Mhm. Charles Dance ist dabei aus Game of Thrones. Mhm. Alexander Maria Lara ist dabei.
Oh ja.
Stanley Tucci ist dabei.
Geil.
Also einige Hochkaräter. Und es wären sogar ein paar mehr gewesen, weil Nicolas Cage, Brad Pitt und Rachel Weisz wurden Rollen angeboten, ist aber nicht dazugekommen. Also die wären auch fast bei Kingsman noch mit
an Bord gewesen. Immer haben die Terminprobleme.
So sieht's aus.
Was ein Luxusproblem.
Ja, also unabhängig vom Trailer, guckt euch den an, aber Kingsman wird man sich früher oder später eher angucken.
Denke ich auch. Was ich auch schön fand, ist, dass man im Trailer schon wieder so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hat, dass die Action, die man in den ersten beiden Teilen zu sehen bekommen hat, die ja schon einen sehr eigenen Style hatte,
ja,
hier wieder zu sehen ist.
Aber es fehlte so ein bisschen, also im Trailer zumindest fehlte so ein bisschen die Ironie der ersten beiden Teile. Da war ja noch eine Menge Witz drin, der Trailer war ja schon so ein bisschen ernster.
Ja, stimmt. Das kam bisher noch so gar nicht durch.
Genau. Also so ein bisschen die Ironie scheint so ein bisschen eine düsterere Version von Kingsman zu sein. Kann aber auch nur mein Eindruck sein. Und weiß
wir werden sehen. Also das ist ja jetzt auch wirklich der allererste Teaser, Trailer.
Genau.
Immer, wobei der ist 2 Minuten lang, ne? Also.
Ja. Mehr aber haben wir erstmal nicht.
Eben. Nö, und ich meine, der ist ja, ne? Also bis 2020 ist dann ja doch noch ein Moment hin.
13.02.2020, stimmt. Das ist ja noch über ein halbes Jahr.
Ja.
Da so kann noch eine Menge kommen.
Kann noch eine Menge kommen.
Elton John kann auch dazu stoßen. Ja. Man weiß es nicht.
Vielleicht Kevin kommt Hart. Er wieder. Kevin Hart.
Alle sollen oder mitspielen. Der,
alle.
Wenn Daniel Brühl mitspielt, können auch Kevin Hart mitspielen. Boah, das nimmt sich nicht.
Hör mal auf zu haten, ey.
Gegen wen jetzt? Gegen Kevin
Daniel
Hart?
Brühl, Alter. Der hat ja doch nichts getan.
Der war gut als Niki Lauda.
Ja, siehst du?
Das war's.
Ach, übler Hater.
Der okay. Hat dir doch nichts getan.
Siehst du, der hat jetzt, der Film.
Warte, ich mach's jetzt wie du. Ich mag ihn sehr, aber ich mag nicht die Art, wie er spielt.
Kannst das Ding nicht mal so erzählen, dass
du es dir selbst... Ich sag wenigstens, er ist scheiße, weißt du, und so. Du umschreibst es halt. Du bist halt so mehr der Blümchentyp.
Nein, weil bei vielen Leuten ist es auch einfach Geschmackssache.
Ja.
Weißt du, hier, Jake Gyllenhaal und so.
Ja, manche haben halt keinen Geschmack.
Naja,
ist okay.
Eben.
Die, muss ich akzeptieren.
Die finden den Leuten halt muss ich trotzdem Daniel Brühl scheiße.
Richtig. Das wird sein. Lass uns eine Petition starten. Gib doch bei Insta hier, bei Instagram gibt es doch so eine Umfrage und so weiter. Daniel ja. Brühl, scheiße oder gut?
Machen wir
dann und hopp oder top und dann, vielleicht, nee, top oder flop und dann gucken wir mal, wer gewinnt.
Vielleicht wählen wir Emojis anstatt solcher Worte, aber wir werden sehen. Wie auch immer.
Emojis mit Daniel Brühl. Hat er eigene Emojis?
Ach, nein, ich meine so Daumen hoch oder runter oder so ein Scheiß.
Ja, aber wenn er selber noch das Emoji ist, wäre doch passend.
Ja, das kannst du dann organisieren.
Ich schreibe ihm an, schreibe ihm eine Mail.
Mach das mal.
Okay, super. Ja, noch was zu Kingsman? The Kingsman, also wenn man so ausspricht und so, hört man eigentlich keinen Unterschied zu dem alten,
oder? Fast so, als hätten die das beabsichtigt.
Hm, könnte sein.
Verrückt.
Diese finnigen Hollywood-Leute.
Mensch, du. Wieder Disney.
Hast du The Kingsman schon gesehen? Ja, klar, habe ich.
Hä? Der läuft doch noch ja nicht. So, also unabhängig davon, dass uns ja im Kino jetzt in den letzten Tagen dann doch immer wieder die gleichen Trailer um die Ohren geballert wurden.
Ja. Yep.
Sprechen wir noch über einen.
Einen haben wir noch.
Nämlich die wievielte Verfilmung ist denn das?
Diesmal ist es kein Prequel, diesmal ist es ein Reboot.
Ja.
Also was die Verfilmung angeht, ist es glaube ich erst die dritte. Wenn du die Serie jetzt außen vor lässt.
Nee, warum soll man die denn außen vor lassen?
Ja, weil es ja keine Verfilmung ist, eine Serie.
Digga, das ist aber der Ursprung.
Digga, halt's mal. Das ist der Ursprung,
ja. Farrah Fawcett dreht sich jetzt gerade im Grab um, mein Lieber.
Wenn das der Ursprung ist, dann frage ich dich, was ist mit dem Buch, was vor 50 Jahren gelesen worden ist, ja, über die Engel? Damals, okay, von Jane Austen geschrieben.
Gut. Wie auch immer, Also ich
was war
jetzt
zuerst auch, da?
Ich ja, Huhn und Ei und so, ne?
Korrekt.
Ich wollte es nicht vorne wegnehmen, aber ich bin jetzt nicht mörderbegeistert, dass das Ding nochmal ein Reboot erlebt.
Ich auch nicht, so viel kann ich vorwegnehmen. Charlie's Angels
so.
Kommt wieder. Weißt mit du? Einer neuen Besetzung.
Ja, juhu.
Also sagen wir mal so, ich fand ja die beiden Teile von 2000 und 2003, Lucy Liu, ich erinnere mich, Drew Barrymore hat mitgespielt, Cameron Diaz.
Bernie Mac, Alter.
Na ja, also erstmal die Besetzung, wenn du schon Bernie Mac nennst, was ist denn bitte mit Bill Murray und Sam Rockwell?
Ja, auch.
Also alleine schon die beiden sind ja schon,
okay,
ist ja
aber
schon ein komplettes Upgrade.
Gut, Bernie Mac ist halt tot.
Okay.
Ja, das macht es schwierig, das nochmal mit ihm zu machen, weißt du, ich meine?
Ach so, ja, das ist mir klar, aber also wenn du schon die Darstellerriege ansiehst und so weiter, ist es schon, ist es schon eine Aufwertung des
alten Teils.
Und zudem fand ich die ja recht unterhaltsam, so als Popcorn-Film,
ja, ganz gut
funktioniert,
ja.
Aber sie sind auch zu einer extrem passenden Zeit rausgekommen.
Das mag sein.
Nämlich Anfang 2000, dieses knallbunte hier haut drauf Kino, so ein bisschen harmlos, aber trotzdem cool.
Mhm.
Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen auch dieser Millennial-Umschwung, wo viele diese Filme rauskommen sind, die auch damals gepasst haben.
Okay.
Jetzt haben wir 2019 und jetzt zeckt es mich ehrlich gesagt nicht mehr so.
Du glaubst, das ist jetzt einfach nicht zeitgemäß oder du bist mittlerweile einfach zu alt für den Scheiß?
Nee, zu alt bin ich eigentlich für gar nichts, aber
sagt
irgendwie
er,
mir fehlt so ein bisschen.
Nachdem er Spider-Man so scheiße fand.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ah, du hast vorhin erst gesagt, dass du dich da an manchen Stellen so gefühlt hast.
Ja, das ist aber nicht, auch, das ist dem Film zu schulden.
Mhm.
Ja, man muss den Film irgendwie zu schulden
ja,
kommen lassen.
Prinzipiell bist du ja für nichts zu alt. Haben wir gerade erfahren.
Na gut. Warte.
I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there.
Alleine schon, dass der Soundtrack beworben wird mit neuen Songs von Ariana Grande und Miley Cyrus.
Ja. Yeah.
Ist schon.
Ist auch genau mein Ding, Alter.
Ist deins, oder? Ist schon stark.
Miley, who? Alter. Ey, also wirklich, ich bin schon bei den Leuten, die man da so primär sieht im Trailer, nehme ich mal hier den drei Engeln.
Ja.
Da bin ich doch schon raus. Also gerade wenn du es vergleichst.
Aber du hast Miley Cyrus schon mal gesehen.
Ja, ja. Die ist leider noch nicht an mir vorbeigegangen. Aber
auch
wenn
nicht.
Du.
Beste Aussage. Noch nicht an mir vorbeigegangen.
Okay. Ja, leider. Ja, mal gucken. Jedenfalls, wenn du das mit Lucy Liu und Konsorten vergleichst.
Das ist eine ganz andere Liga, oder?
Das ist doch dünn.
Absolut. Also alleine schon auch, was man im Trailer da gesehen hat, war jetzt nicht so weltbewegend. Also die namhafteste von allen?
Ja.
Welche ist die namhafteste?
Ja, Kristen Stewart.
Ist das Kristen Stewart?
Ja.
Unsere also kleine Bella aus Twilight.
Aber, also wenn man es jetzt mal auf die weiblichen Schauspieler
beschränkt. Genau.
Ne? So, weil für ansonsten.
Ja gut, halt, Elizabeth Banks ist auch eine weibliche Schauspielerin, die... Die Chefin spielt.
Ja, wobei, jetzt ist die Frage, wer ist namhafter, ne?
Weil, kommt drauf an,
das Ding
welche
ist,
Altersgruppe du jetzt ansprichst.
Ja, klar. Also, man darf auf jeden Fall dazu erwähnen und dafür gibt es von mir auf jeden Fall schon mal Props, weil Elizabeth Banks mag ich echt gerne.
Ich
und
auch.
Das ist ihr Regiedebüt.
Stimmt.
So, und ja, dafür kriegt sie schon mal Props von mir. Ob das jetzt ein geiler Film wird, deswegen, das steht in den Sternen.
Da gibt es bei mir eben noch keine Props, weil es bestimmte Schauspieler gibt, die Regiedebüts hingelegt haben, wo ich gesagt habe, Digga, die haben da echt einen guten Film hingelegt. Und sie macht halt ihr Regiedebüt mit einem Drei-Engel-für-Charlie-Reboot, wo
ja,
ich den Trailer nicht so,
aber,
nicht so prall fand.
Aber die ist halt echt auch ziemlich aktiv auf Produktionsebene und so. Also die bewegt da schon auch generell eine Menge, setzt sich voll ein für eben hier Frauengedöns, ne, mit Quotenregelungen, so was die Verteilung von Jobs angeht und so.
Ja, dann hat sich ja einen guten Film ausgesucht.
Ja, ne, das also finde ich auch gerade so ein bisschen, weil...
Drei weibliche Hauptrollen, hallo.
Ja, aber nicht nur viel. Deswegen. Also das so gesehen kann man ja fast schon wieder ein bisschen gespannt sein, weil ich finde, dieses Charlie's Angels-Ding basiert ja schon auch im Ursprung so ein bisschen, also ich will jetzt nicht Sexismus sagen, aber es spielt natürlich,
sage mal,
es spielt natürlich eine große Rolle, dass die Ladies nett anzusehen sind und dass die auch mit ihren Reizen spielen.
Und man kann sie sehr gut unterscheiden. Ist ja nicht so, dass man irgendwie zwei Blondinen hat oder so, sondern nee.
Jetzt hier meinst du?
Bei allen drei Engel für Charlie
ja,
war es ja so, dass die immer so, okay, das ist für den einen Herrn, das ist für den anderen Typ und
ja,
das
genau.
ist für den dritten Typ.
Ne, also da wurde schon stark mit Klischees gearbeitet und wie sie das jetzt auf die heutige Zeit adaptieren wollen, weiß ich nicht. Wir werden dann sehen, eben ob das jetzt so ein Frauenpower-Ding wird.
Ja.
Oder ob die das alte Ding bedienen, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Ich habe keine Ahnung, wie man das umschreiben soll. Ey, es ist einfach... selbst in den Filmen mit Lucy Liu war das ja noch so ein bisschen so, dass das dass sie das Klischee bedient haben und das aber so ein bisschen ironisch gemacht haben. Und das hat für mich voll funktioniert. Und du meintest ja auch, du mochtest die Filme.
Ja. So. Die haben ja auch funktioniert auf der Ebene.
Ja, aber eben, das war nicht so hau drauf, richtig, Sexismus, sondern sie haben, ne, mit so einem Augenzwinkern war das.
Genau, das war das mit so einem Augenzwinkern.
Ja.
Ich mochte auch die drei so von der Besetzung und das ist ja ähnlich, was du jetzt gesagt hast, mit den drei neuen Engeln, weiß nicht, bin ich irgendwie nicht warm geworden, was den Trailer angeht.
Nee, eben.
Ich was, auch was ich noch vergessen habe, was vielleicht ganz interessant ist, Patrick Stewart ist noch dabei.
Den wollte ich ja als schauspielerisches Highlight nennen jetzt.
Jetzt habe ich...
So, weil da kamst du mit Elizabeth Banks, die will ich nicht runterreden als Schauspielerin, aber für mich ist das schauspielerische Highlight in dem Film bis jetzt natürlich Patrick Stewart.
Jetzt habe ich die Trommelwirbel für dich vergessen. Jetzt habe ich es versaut.
Ja.
Bin ich praktisch mit der Tür ins Haus gefallen.
Das, wieder mal viel zu früh gekommen, I guess.
Ja, Standard.
Gut, das hast du jetzt gesagt. Schön.
Du wolltest doch die Vorlage.
Ja, offenbar.
Gib's doch zu.
Aber Patrick Stewart ist für mich immer ein Highlight. Der gehört zu den Leuten wiederum, die ich mir echt in allem gerne angucke.
Ja, ich mag den auch.
Bin ja sogar,
ich mag, wie er spielt.
Bisschen Hater. Ich bin sogar ein bisschen gespannt jetzt auf dieses, dass der seine Picard-Rolle nochmal aufgenommen hat.
Stimmt. Der Film heißt ja, glaube ich, auch nur Picard diesmal.
Das wird ein Film? Ich dachte, die machen eine Serie.
Nee, ist ein Film.
Ja?
Ja.
Okay, geil.
Das ist praktisch so ein Spin-off-Film.
Okay.
Wo es halt nur um ihn geht.
Cool.
Daniel Brühl spielt in den Jungen.
Ansonsten sehen wir jetzt hier im Trailer halt auch wenig Handlung, ne? Also natürlich explodiert viel und man sieht die Ladies in Action und
es wird ein bisschen verführt.
Ja, und ein bisschen gewitzelt. Haha.
Ariana Grande und Miley Cyrus laufen im Hintergrund. Mhm. Schnittige Popsongs.
Ja.
Naja.
Ja, du, was soll ich dir sagen? So ein bisschen Fast and Furious meets Barbie.
Ich gucke ihn mir nicht an.
Nee, komm.
Zumindest nicht im Kino. Ich habe so zwei, drei Kumpels, die kaufen sich immer extrem schlechte Filme, also auf die kann man sich verlassen.
Okay.
Von denen leih ich mir immer die Filme aus, die ich nicht im Kino sehen wollte und bin dann bestätigt, dass ich sie nicht im Kino gesehen habe, in 90% aller Fälle.
Okay.
Das werde ich in dem Fall 100%ig auch machen. Es gibt so zwei, drei Kandidaten da draußen, die werden sich den 100%ig kaufen.
Vielleicht hast du auch das vermeintliche Glück, dass der in der Sneak kommt.
Oha, ja gut, da kommt man nicht drum rum.
Ja.
Ich habe auch bei der Recherche, das hat mich auch nicht sonderlich motiviert, die haben einen exklusiven Werbedeal, was Produktplacement angeht, mit Audi. Und jedes einzelne Auto, was in diesem Film zu sehen ist, ist ein Audi.
Aber das hatten wir doch vorhin schon.
Das hatten wir vorhin schon.
Und wieder, Marvel hatte das auch. Also Audi geht da voll ab.
Krass. Okay, das ist der
Product nächste Film. Placement auf einem echt hohen Level. Ja.
Absolut.
Gut, aber
zum
ansonsten...
Zum Glück kein Gladiator, wo sie noch ein Audi-Placement irgendwie reinbringen. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das gemacht hat.
Ja. Was bleibt noch zu sagen? Filmstart? Nee.
Du willst ihn auch nicht sehen?
Nö. Also vielleicht wegen Patrick Stewart.
Okay, das ist der einzige Motivationsgrund.
Ja.
Also der einzige Punkt, warum wir in der Kinosendung über Charlie's Angels berichten sollten, ist, dass wir ihn in der Sneak Preview erwischt haben. Ansonsten werden wir uns den wahrscheinlich nicht angucken.
Ja. Holen wir uns jetzt schon ein bisschen Hass ab wahrscheinlich, weil wir dann uns so dermaßen verschließen vor so einem potenziellen Highlight der Filmgeschichte.
Weil wir schon vorab haten. Aber wenn ihr ihn gesehen habt und empfehlen könnt.
Ja, dann sind wir schon wieder offen.
Immer her damit.
Kinostart wird der 28. November sein, diesen Jahres.
28. November.
Ja.
Aber in Deutschland.
Mhm.
Weil meine Recherche, also der weltweite Kinostart ist am 1. November.
Ja, ja.
In Kanada und in den USA.
Ja.
Ja, kann ja sein, dass einer irgendwie gerade in den USA ist.
Ach so. Und
sagt, boah, jetzt muss ich vier Wochen nur Engel für Charlie warten.
Alles klar, nee, dann wollen wir natürlich auch unsere Leute, die uns in den USA zuhören.
To my peeps in the United States, peace out.
Gut, ihr wisst Bescheid.
Korrekt.
Ihr dürft Anfang November schon rein.
Ab geht's.
Gut, ich glaube, mehr müssen wir zu dem Trailer auch nicht mehr sagen, oder?
Nee, komm.
Sehr
Let's
schön.
Let's go. Los, Kategorie.
Yeah.
Was haben wir denn gezogen?
Ja, was haben wir gezogen?
Das erste Los von Lee.
Das erste Los von mir. Es ging um Todesszenen.
Wir
wieder mal
reden wieder über Todesszenen.
Ist echt schon so ein bisschen Déjà-vu. Aber nee, diesmal geht es nicht um die, was hatten wir, die überraschendsten Todesszenen, sondern...
Das war einmal, ja, genau.
Jetzt ging es um die schlechtesten.
Um die schlechtesten und peinlichsten Todesszenen in der Filmgeschichte.
Schlecht ist hier natürlich auch wieder ein bisschen dehnbarer Begriff. Das kann aus vielen Gründen schlecht sein, aber wir haben es schon einigermaßen offen gelassen. Ne?
Werden wir sehen. Also bei manchen Sachen ist es sicher subjektiv, aber bei vielen Sachen ist es für mich eigentlich nicht subjektiv, weil wenn da einer sagt, nee, die Szene war doch voll geil, dann würde ich schon sagen, Digga, mal ein bisschen mehr Dioptrien auf jeden Fall beim Optiker zulegen. Als allererstes würde ich sagen, haust du mal die Triangel an?
Oh ja. Oh ja, unbedingt. So.
Ganz wichtig. Ja. Weil wir werden hier natürlich erzählen, welcher Charakter teilweise in welcher Szene von welchem Film da um die Ecke gebracht worden ist. Und insofern solltet ihr euch hier eine App zulegen, die Kapitelfunktion hat und wo ihr dann bestimmte Filme, die ihr noch nicht gesehen habt oder die ihr unbedingt sehen wollt, dann auch überspringen könnt mit einem Skip. Und das wäre an dieser Stelle wichtig, weil wie gesagt, ihr erfährt natürlich in den Sterbeszenen teilweise auch, welcher Charakter da um die Ecke gebracht worden ist. Ja. An dieser Stelle sollten wir uns vielleicht entschuldigen bei der Apple Podcast Geschichte.
Warum?
Weil wir nämlich nicht gecheckt haben,
dass die eine Kapitelfunktion
haben. Dass die auch eine Kapitelfunktion
haben. So lange haben die noch nicht.
Ach, die ist neu eingeführt.
Ja, relativ.
Weil wenn ihr nämlich den Apple Podcast, wenn ihr darüber irgendwie unseren Podcast hört und dann die App nach oben wischt, dann kommen nämlich die Kapitel zum Vorschein und dann könnt ihr da auch jeweils irgendwie die jeweiligen Filme anwählen.
Genau. Das kam aber tatsächlich erst mit einer relativ neuen Firmware. Also das ist noch nicht so.
Das war so ein bisschen, genau, das war so ein bisschen die Überschneidung. Aber ich war mir nicht sicher, als wir unsere Podcast-App da durchgegangen sind, ob die da das schon hatten, da bin ich mir nicht sicher. Kann sein,
dass wir es übersehen haben. Da bin ich mir auch nicht sicher. Genau.
Okay.
Aber wir haben ja schon oft erwähnt, dass auch wir nicht unfehlbar sind. Insofern mögt ihr uns verzeihen.
Wir glänzen mit Halbwissen.
Ja. Trotzdem ist das mit den Kapiteln bei anderen Apps geiler.
Das auf jeden Fall.
Also
ja. Aber es geht auch bei Apple, so ist
es. Ja, es geht bei Apple, aber mit ohne Bilder und so.
Genau, ohne Bilder. Ohne schön.
Ohne schön.
Dann leg mal los.
Ich leg los.
Mir egal.
Ja, mir auch.
Alter, doch. Vor Schönheit. Komm, leg los.
Oh Gott, okay. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendeine Reihenfolge einbauen müssen, aber ich glaube nicht.
Wollen wir es nach Sportarten sortieren?
Oh Gott. Manchmal weiß ich echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Nee, ich habe gerade überlegt, ob wir das jetzt hier ganz dramatisch anlegen müssen und irgendwie vom schlechtesten, also vom quasi harmlosesten bis uns zum dramatisch schlimmsten, peinlichsten Tod der Filmgeschichte, der uns eingefallen ist.
Ich bin offen für alles.
Du bist offen für alles. Okay, ich fange mal, glaube ich, harmlos an. Mit was sehr Altem.
Harmlos heißt, kann man noch durchgehen lassen als
ja.
Sehr gut?
Ja, ja, weil also da ist es so, ich hab jetzt einen Tod, bei dem ich will jetzt nicht sagen, war ich mir nicht sicher, aber das kann man natürlich total durchgehen lassen, weil im Grunde ist es ein Kinderfilm.
Okay.
So, die Rede ist von Hook. Von 91.
Von der Realverfilmung, also von, ja, nicht vom, genau. Zeichentrickfilm.
Nee, nee, genau.
Okay. Ich überlege gerade, ob deiner getötet worden ist, ich bin mir nicht sicher.
Bei Hook? Ja, doch.
Nee, bei Peter Pan. Bei dem Zeichentrickfilm. Weil so. Der ist halt so lange her, ich weiß nicht, ob da jemand umgekommen ist.
Stimmt.
Nee, weiß bei ich Bambi auch nicht. Und König der Löwen, da weiß ich, da gibt es Leichen, aber bei
Peter Pan. Ich dachte schon, du fängst jetzt wieder an, mir irgendwie vorzuwerfen, dass ich einen animierten Film habe oder so und von wegen, nein. Da war ja überhaupt nicht die Rede von.
Entschuldigung, also wenn im animierten Film irgendwie eine peinliche Todesszene drin ist, dann ist doch vollkommen okay.
Das so, kann auch animiert sein, ja?
Kann auch animiert sein, das ist auch ein Film. Alter. Ich habe mir wieder meine Worte im Mund verdreht. Egal, schieß los.
So, Hook. Dustin Hoffman hat ja Captain Hook gespielt in Hook.
Hat er.
So, und der stirbt am Ende.
Tut er das?
Hast du Hook nicht gesehen?
Einer der Filme, die ich zu Hause aber nicht gesehen habe.
Boah, nein. Alter, okay.
Okay, Dustin Hoffmann stirbt.
Ja.
Danke für Spoiler.
Ich wollte gerade.
Ich habe Kopfhörer auf, aber ich höre ihn klar und deutlich. Ist kein Problem. Das ist Hook.
Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, ne? Dass das jetzt unter Umständen ein Problem werden könnte, dass wir uns ja gegenseitig.
Ja, ich habe kurz geschluckt, als du den Filmtitel genannt hast, dachte ich, ach shit.
Okay.
Noch auf meiner Watchlist. Aber gut, ich glaube bei dem Film nicht so tragisch.
Ja, zumal, wenn du sagst, du kennst die Disney-Version, also den animierten, dann ist das ja relativ ähnlich, oder? Da wird er doch am Schluss, wird er da nicht auch vom Krokodil gefressen, oder?
Deswegen sage ich, ich weiß, dass er irgendwie da in dieses Krokodilbecken fällt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er letztendlich da irgendwie zerfetzt wird im Zeichentrickfilm. Kann ich mir nicht vorstellen, das ist ein 60er-Jahren-Ding, oder?
Wenig Blut im Einsatz auf jeden Fall.
Glaube auch.
Ist aber auch hier nicht der Fall. Es ist nur so völlig absurd inszeniert einfach. Also beziehungsweise, der hat alle Zeit der Welt, diesem Tod zu entkommen. Und liegt da aber. Und also da ist nach so einem ewigen Hin und Her und Kampf und Pipapo, liegt er dann da auf dem Boden und auf diesem Platz in der Mitte steht so ein riesen Krokodil, so eine Art Skulptur, Totem, wie auch immer. Und das hat so ein großes offenes Maul und weil da alles rumpelt, kippt das Ding um.
Okay.
Und er liegt da am Boden und guckt wirklich in Zeitlupe diesem Ding zu, wie es in Zeitlupe umfällt. stellt sich dann langsam so auf, dass er gerade, als er steht, dann das offene Maul auf ihn raufpasst.
Ah ja.
Und das ist, tut mir leid, das ist so hirnverbrannt, weil er einfach mit einem halben Schritt zu jeder Seite dem Ding entkommen wäre.
Also Reflexe wie ein totes Pferd, sagst du.
Ey, das ist, also das ist noch diplomatisch ausgedrückt.
Er
wollte da rein,
Alter. Vielleicht hat er einen durchgezogen vorher und die Reflexe waren nicht mehr so, wie sie sein sollen.
Ey, nee, weil hätte er das gemacht, wäre der entspannt irgendwo hingerollt. So wollte der da rein, Alter. Das ist wirklich...
Da werden auch Suizidpläne hier irgendwie noch in die Rolle rein interpretiert.
Ja, nee, eben siehst du, und da ist jetzt natürlich, da kommen wir eben zur Inszenierung, ist natürlich eben für Kinder, haha, lustig, der muss im Maul des Krokodils landen, aber Alter, das ist wirklich, guck's dir an, das kannst du nicht geil finden.
Du bist rausgewachsen, du musst dich ein bisschen in die Lage des Kindes versetzen, du bist einfach zu alt für so einen Film.
Glaub mir, mein inneres Kind ist gut unterwegs.
Okay.
Ja, ja, nee.
Also ja, jetzt werde ich, bei der, Liebe, wenn ich ihn zum ersten Mal sehe, werde ich mir die Todesszene natürlich genau...
ja, guck dir das mal an. Es geht genau wirklich reinziehen. Nur darum, dass der halt, der liegt da, guckt hoch, Schuss wieder runter und er, wirklich, der hat alle Zeit der Welt, sonst wohin zu gehen, Alter. Der kann sich zwischendurch einen Kaffee holen und sich wieder da hinsetzen, um dann aufzustehen, wenn das Ding umfällt.
Okay.
Horror. Egal. So, das war mein erstes Ding.
Nice.
Dustin Hoffmann wohlgemerkt.
Ich fange mal mit einem Film an, den ich als einziges nicht gesehen habe, der aber sehr präsent im Internet ist und den man einfach nicht hier irgendwie in dieser Liste ignorieren kann. Ein Freund von mir hat mir als allererstes irgendwie diesen Link geschickt zu diesem Trailer, beziehungsweise zu dieser Szene. Das ist ein türkischer Film und dieser Film heißt Karate Girl.
Mhm.
Kennst du den Film?
Ich kenne natürlich auch diese Szene.
Du kennst den auch schon.
Ja.
Und dieser Karate Girl Film aus der Türkei von 1973, in dieser Szene erschießt eine Frau jemand in einem Schlafzimmer und dieser Typ stirbt einfach 20 Minuten lang.
Ja.
Also gefühlte 20 Minuten rollt und dreht er sich von einer Ecke zur anderen und ist auf jeden Fall eine der skurrilsten und seltsamsten Sterbeszenen, die ich jemals gesehen habe, auch wenn ich den Film nicht kenne und glaube auch nicht kennen muss. Aber hier gehe ich konform mit dem Internet, was soll ich sagen?
Ja, den habe ich sehr bewusst rausgelassen, weil ich eben zum einen den Film nicht kenne und ich noch nicht mal weiß, ob das überhaupt ein realer Film ist und so weiter. Also
das habe ich zumindest recherchiert, den Film gibt es wirklich.
Okay.
Und wenn es den Film wirklich gibt, dann sollte diese Szene definitiv erwähnt werden.
Okay, gut, haben wir gemacht.
Karate Girl.
Gut, dann machen wir gleich noch einen, weil das ist ja dünn.
Ich habe aber weniger als du, deswegen.
Ach so, ist das so, ja?
Na, ich hab sieben.
Ja, ich glaube auch.
Du hast auch sieben?
Ja.
Na gut, dann mache ich noch einen.
Mhm.
Gar nicht so viel später, 1978, hat Jackie Chan in einem Film mitgespielt. Und den habe ich wiederum gesehen. Das ist eigentlich ein Klassiker, Die Schlange im Schatten des Adlers.
Okay.
Ist einer seiner Frühwerke, aber ein extrem geiler Martial-Arts-Film.
Mhm.
Aber es gibt eine Kampfszene, wo ich damals dachte, was ist denn da bitte los? Da kämpft er 5 Minuten mit so einem Typen und dann hat er so einen komischen Handkantenschlag in den Schritt von dem Typen.
Mhm.
Also er haut ihm irgendwie in die Eier
mit seiner
Handspitze.
Aha.
Und der Typ krümmt sich kurz
am Boden. Was jetzt, mit der Spitze oder mit der Kante?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt die Kante oder die Spitze war, aber wir werden das auf jeden Fall verlinken. Vielleicht verlinken wir nicht die Trailer, sondern die jeweiligen Szenen.
Das wäre wenn das klappt.
Wäre vielleicht eine Option, müssen wir mal gucken, ob wir die alle finden im Internet. Und der Typ krümmt sich und stirbt einfach. Also, das war sehr skurril, weil dieser Typ schluckt sämtliche Schläge irgendwie von ihm hin und her.
Das
und
wehrt sich manchmal,
und ist übelster Kämpfer.
Eben, sowas, das, ne? Das gibt's oft.
Also
dass du das Gefühl hast, was hat der gerade alles eingesteckt und jetzt wieder umgepustet?
Genau, so. Genau.
Ja, okay.
Er muss irgendwie, keine Ahnung, er muss da irgendwie so einen Lebensnerv getroffen haben, der ihn dann dahin gerafft hat. Also muss vielleicht irgendwie,
so der
irgendwie hat das einer recherchiert eventuell. Genau.
Ja. Abgefahren,
der Spock-Move. Ja.
Aber Jackie Chan war derjenige, der ihn
getötet hat. Jackie Chan war natürlich der Killer. Der hat den Finishing Move gemacht.
Der hat den Eier-Kill-Move so.
Ja, vielleicht können wir das trainieren nachher. Vielleicht
kriegen
wir
den auch Death Point, oder wie war das bei Kill Bill?
Ja, irgendwie sowas.
Das stimmt, das war eigentlich auch, wobei der war schon wieder geil. Okay, dann komme ich mal mit dem nächsten.
Do it.
Und der gehört eigentlich nur dazu, weil er inhaltlich nicht klar geht für mich. Und zwar geht es um Han Solo in The Force Awakens.
Inhaltlich nicht klar, weil Han Solo getötet worden ist?
Ja, dass die der Figur so einen Abgang verschaffen.
Fand ich
gar nicht, Alter.
Okay.
Das hat mich wirklich hart getroffen.
Was hat dir nicht gefallen? Also die Sterbeszene
an sich hat mich einfach emotional so getroffen, dass ich fast schon sauer war.
Okay, verstehe. Wie war das Losthema?
Die schlechtesten Todesszenen.
Die schlechtesten Todesszenen. Und schlecht ist jetzt insofern,
inhaltlich schlecht ist das für mich. Und mal davon abgesehen, dass ich die Todesszene selbst auch dämlich finde, weil Han Solo förmlich da reinrennt, er fast drauf wartet und wir erinnern uns, er ist der Typ, der zuerst geschossen hat.
Ne? Ja, so. Aber da ging es noch nicht um Familie. Jetzt geht es
ja,
um Familie.
Ja, und das finde ich so ätzend, weil das macht ihn trotzdem, ja, das mag sein, dass das jeden Menschen verändert und so weiter. Oh Gott, jetzt kommt er hier.
Das ist Familie, glaub mir. Ja, ich als Südländer kann ja sagen, Familie so. Schweißt zusammen.
Ach so.
Ja. Bei Familie muss man schon mal.
Da kann man auch alles vergessen, was davor gewesen ist. Und alle seine Instinkte, die man jahrelang gut unter Beweis gestellt hat, kann man da mal kurz in die Tonne kloppen.
Digga, es ist Familie.
Nicht Familie.
Es ist Familie.
La Familia.
La Familia.
Ja.
Aber du als Deutscher siehst es ein bisschen anders.
Du als Deutscher.
Schweizer Deutscher.
Du als Deutscher.
Are you talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
Du erinnerst dich, ne?
Da zitiert der Robert De Niro, Alter. Ich glaub's ja nicht.
Ey. Hier, vier Pässe und so.
Die Diskussion hatten wir aber schon mal, dass du als Schweizer so gut wie Deutsch bist.
Alter.
Deutsch-Schweizer, Schweiz-Deutscher. Das ist,
meine Mutter kommt aus der französischen Schweiz, so viel mal dazu.
Okay. Familie.
Familie. Und ich habe eine Menge Familie in der italienischen Schweiz. Also.
Ach, du bist ein Italiener?
Ja, das auch noch.
Oh, das wusste ich ja gar nicht.
Ja, aber primär ja auch eigentlich
Mario.
Polen und Norwegen. So, also von väterlicher Seite.
Polen und Norwegen ist auch noch mit drin.
Yes, sir.
Digga, du bist ja in einer Person sämtliche Randgruppen, die ich irgendwie im Podcast verarschen würde. Das ist ja perfekt.
Ja,
das ist
geil.
Ja perfekt. Da müssen wir gar nicht sieben Leute hier einladen, sondern der Lee reicht mir, der wirklich
übersetzt. Ich bin der laufende Migrationswitz.
Sehr geil, sehr geil.
Ja, toll. Okay. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also, dich hat der Tod in keiner Weise gestört.
Nicht gestört, ich war tatsächlich schockiert.
Okay.
Also so von wegen so, haben die echt gerade Han Solo gekillt? Krass, miese Nummer. Und ja, da war ein bisschen zu vertrauensselig. Also klar, fand ich auch in dem Moment so ein bisschen fragwürdig, aber Familie.
Ja, Familie, der Typ. Weiß ich mein, Kylo Ren hat einfach den ganzen Film davor versucht, alle anderen umzubringen. So, und der läuft da so rein, Alter.
Auch Kylo kann sich ändern.
Ach.
Auch er kann mal moralische Bedenken kriegen.
Ja, ja.
Das haben wir nicht alle eine zweite Chance verdient? Uferwelt.
Also ich weiß nicht.
Lee, man muss auch verzeihen können.
Ja.
Ich bin am 25. Dezember geboren, ja, Christkind. Man muss auch verzeihen können.
Siehste, und ich am 6.
Nikolaus.
Yes, sir.
Ja gut, dann musst du auch verzeihen können. Das ist alles so Weihnachtsmotto und so, da muss man auch mal irgendwie 5 Grad sein lassen.
Gut, dann mache ich das hier mit.
Sehr gut.
Ab dafür, du bist dran.
So, ich bin bei einer Todesszene von meinem Kumpel Brad Pitt. Brett im All.
Okay.
Diesmal ist es nicht Brett im All.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Die war wirklich schlecht.
Ich bin so gespannt gerade.
1998.
Nein.
Rendezvous mit Joe Black.
Okay.
Ja. Den hast du nicht.
Nee, den habe ich nicht. Nein, es ging nicht drum. Ich dachte nur gerade, du sprichst von einem anderen Film, weil dann wäre ich kurz ausgerastet. Aber.
Ach so, ich dachte, du hast auch einen Film von Brad Pitt vielleicht da drauf.
Nein, natürlich hast du natürlich voll recht mit der Nummer.
Rendezvous mit Joe Black war, ja, mal abgesehen davon, dass es ein ultra schlechter Film ist.
Können wir kurz mal die Einigungsklingel betätigen?
Oh, super.
Du hast das heute nicht drauf mit dem Klingeln, ne?
Was ist denn? War doch ein Klingeln.
Nee. Na jetzt, siehst du? So.
Schon besser, oder?
Oh ja.
Ja.
Nee, da gehe ich voll d'accord, Alter. Was ein Rotz.
Das war nämlich so ein Vehikel für die Weiber, die so, Brad,
das und ist
so. Nur dafür ist der Film inszeniert worden.
Wie Legenden der Leidenschaft.
Ja. Wobei der noch ein bisschen Substanz hatte, fand ich.
Ey, fuck, also klar, das war auch Brad Pitt und Anthony Hopkins.
Ja, das war ja auch so ein Frauenfilm, wo man sagt,
mein Gott.
Okay, da wird viel geschmachtet und so. Aber Rondo Mucho Black war ja richtig. Komm, wir schmachten jetzt mal Brad Pitt im Kino an.
Können wir bitte rausfinden, ob es überhaupt in dieser Kombination schon mal einen guten Film gab.
Mit Brad Pitt und Anthony Hopkins?
Ja.
Haben die denn mehr gedreht als diese beiden?
Ich weiß, mir ist nur gerade, also ich hätte jetzt ad hoc nicht mal auf dem Zettel gehabt, dass die in den beiden Filmen zusammengespielt haben. Das habe ich jetzt gerade festgestellt. Alter,
also
das
eine Freundin
ist ja
von
toxisch.
Mir, wenn du sie fragen würdest nach den krassesten, zu Herz gehendsten Todesszenen aller Zeiten, dann wäre diese eine Szene bei Legenden der Leidenschaft auf jeden Fall dabei. Weil für Frauen ist es auf jeden Fall ein sehr emotionaler Film.
Ey, Alter, ich habe mich kaputt gelacht, als er dann mit seiner Tafel ankommt und da drauf kritzelt.
Ja, das war stark.
Fuck.
Vielleicht erinnerst du dich da noch an die Szene, wo er von den Autos auf dieser belebten Straße durch die Gegend gewirbelt worden ist.
Ja.
Also vielmehr nicht Brad Pitt, sondern diese komische Stoffpuppe, die da irgendwie durch die Gegend geschossen worden ist. Ich hatte tatsächlich das Vergnügen, diesen Film im Kino zu sehen und dachte so, Alter, what the fuck, okay, wir haben die 90er, aber so trashy muss es doch nicht wirklich sein, ne?
Ey, also, das hatte was von nackte Kanone plötzlich.
Das hatte wirklich was von nackte Kanone. Wenn ich diese Szene angucke.
OJ runter ins Footballstadion fällt, ins genau. Baseballstadion fällt.
Ja, genau. Das war eine gute Reminiszenz danach, dazu.
Oh, fuck. Ey, haben da nicht alle gelacht im Kino, wenn du da im Kino warst?
Da haben eine Menge Leute gelacht.
Okay.
Also, da wünscht man sich auf jeden Fall einen schlechten Spezialeffekt, wenn man das gesehen hat. Also da denkt man, okay, 1940 mag das vielleicht noch irgendwie cool gewesen sein, da so eine Stoffpuppe reinzuwerfen, aber so 1998 hätte man da schon ein bisschen mehr erwartet.
Okay.
Also die Todesszene bei Rendezvous mit Joe Black war wirklich grauenhaft.
Die ist zu Recht hier auf der Liste.
Alter, Dankeschön. Schwede. Was hast du denn noch?
So, ich.
Warte mal. Was dachtest du denn, welchen Brad Pitt-Film ich überhaupt nenne? Da wird das Publikum jetzt auch sicher gespannt drauf warten.
Burn After Reading.
Ach, Burn After Reading? Nee, die war ja großartig.
Eben, weil das ist eine großartige.
Was soll ich die nennen, Alter?
Was weiß ich denn mit was für einem Schrott du hier ums Eck kommst?
Bist du doof?
Ey, hör mal.
Jetzt muss ich in einem Spoiler-Inhaltsverzeichnis muss ich jetzt auch noch Burn After Reading hinschreiben, oder was? In Klammern. So, weil du einfach hier einen zweiten Film hier reinschreist.
Ey, hallo, du hast mich gerade nochmal gefragt.
Okay, ich habe nachgefragt, so, hast du recht.
Pass auf, mein nächster Film ist Man of Steel.
Man of Steel.
Den ich eigentlich sehr mochte.
Ich auch.
Ah, echt?
Ich gehöre zur Minderheit, aber ich mochte den.
Ich wollte gerade sagen, du gehörst damit wirklich zur Minderheit, weil ich auch. So, ey, wir können schon wieder die Klingel. Es geht ja rund hier, du.
Aber hallo.
Ich dreh durch. Nee, aber, also ich habe ein bisschen was auszusetzen an dem Film, aber Michael Shannon natürlich.
Ja.
Und Antje Traue fand ich auch geil als Antagonistin, ne, so. Mhm. Aber unser geliebter Kevin Costner. Als
der Vater.
Jonathan Kent. Mhm. Ey, sein Ableben in dem Film, Alter. Also jetzt mal ehrlich. Das ist ähnlich wie hier Hook. Ne? Der steht noch eine gefühlte Stunde am Auto, hält ganz pathetisch die Hand Richtung Familie.
Mhm.
Weil Familie und so.
Familie.
Siehst du, gerade da zum Thema Familie.
Ja.
Die ganze Familie guckt verdammt nochmal zu, wie der drauf wartet, vom Wind mitgenommen zu werden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Sein Sohn hat fucking Superkräfte. Niemand hat zugesehen, wie er den Hund da weggeholt hat. Alle sind weggerannt. Der hätte mal kurz, ganz entspannt, Superman-mäßig den da wegholen können. Alles ist fein.
Das
aber
schon,
nee,
aber wohin
die gucken eine halbe Minute zu, wie er noch winkend dasteht und allen hinterher trauert. Wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Ja, gut, stimmt. Aber Kevin Costner kann man keinen Vorwurf machen in der Szene. Wo soll er denn hin?
Wo er hin soll?
Ja.
Dahin, wo der Hund hin ist.
Wo ist denn der Hund hin?
Ja, der wurde gerettet. Ja, also, was ich meine, alle haben es da rausgeschafft. Der
Hauptsache
hilft,
dem Hund geht's
der
gut.
Der hilft ja auch noch Leuten so. Und dann, ja, da bin ich auf jeden Fall down mit. Aber Alter. Nee, wirklich.
Hauptsache
das sind so
geht's
Szenen,
gut.
Das hat für mich echt den Film einen kurzen Knick verpasst. Aber
okay.
Ja, weil ich das einfach, dachte ich echt so, oh nee, Leute, ey, dann hätten sie noch kurz irgendwie vom Auto erwischt worden sollen, was weiß ich, ne, eine Kuh kommt vorbei geflogen durch den scheiß Hurricane.
Am Kopf.
Wie auch immer, Alter. Aber der steht da eine gefühlte Stunde am Auto und guckt noch der Familie hinterher.
Okay.
Alter. Das war einfach für mich wieder ein sehr viel zu viel Pathos einfach.
Ja.
So. Ging gar nicht. Leider. Aber eben, ansonsten auch fetter Film.
Ich mochte den auch.
Mochte den echt gerne.
Der ist halt auch sehr schön inszeniert, die Farben und die Kamera.
Der hat auf jeden Fall eine spezielle Farblichkeit, ja.
Total. Diese bedeckten B-Stöne und so. Hat Zack Snyder gut gemacht, ich mochte den. Aber wir sind hier auch absolut in der Minderheit.
Ja, das, ich
also wenn
auch,
da jetzt Leute uns hören, dann sagen die, Alter, was, das war so ein Scheißfilm.
Finde ich so krass, dass der von so vielen so scheiße gefunden wird.
Tja, das verstehe ich auch
Also nicht. Mit dem, was danach kam, da kann ich das verstehen, aber bei Man of Steel, den fand ich echt fett.
Aber noch mehr Sorgen mache ich mir, dass du meiner Meinung bist.
Ja, dass stimmt.
Dass du meinen Film gut findest, den ich auch gut finde, das lässt mich auf jeden Fall nicht schlafen nachher.
Ja. Na dann, bring mal den nächsten Tod.
Kommen wir zum nächsten. Wir sind wieder in den trashigen 90ern. 1993. Killing Zoe. Drehbuch Quentin Tarantino.
Ja.
Miserable Sterbeszene. Ein SWAT-Team schießt auf einen Gangster ein, ungefähr 500 Kugeln, keine einzige Kugel landet in der Wand um diesen Gangster, er stirbt ungefähr anderthalb Minuten lang, bleibt die ganze Zeit irgendwie auf den Beinen stehen, krümmt sich bei 400 Schüssen und bricht dann irgendwie nach 90 Minuten bricht er dann irgendwie zusammen. Also phänomenal, sehr trashy.
Nach 90 Sekunden.
Nach 90 Sekunden. Okay. Habe ich 90 Minuten gesagt?
Ja.
Ja, vielleicht ein interessanterer Film gewesen, aber.
Dass er 90 Minuten lang stirbt.
90 Minuten einfach sterben. Die Extended-Version von Killing Zoe.
Okay.
Nee, in dem Fall waren es 90 Sekunden, ich meinte Sekunden.
Wer war das denn, der da gestorben ist?
Das war einer der Gangster, aber das war jetzt kein namhafter, namhafter Schauspieler. Es war jetzt nicht Eric Stoltz oder so gewesen, einer von den,
okay,
von den Hauptakteuren.
Ich habe den Film nicht mehr auf dem Schirm.
War eine grausame Szene, obwohl der Film an sich sehr ganz gut war. Also okay. Der ist jetzt ein cooler Film, aber die Sterbeszene schon in meinen Top 10 der Peinlichkeiten. Die hatte ich noch im Schirm.
Okay. Ja, geil. Dann kann ich ja gleich die nächste hinterherhauen.
Do it.
Und zwar Casa de mi Padre.
Casa de mi Padre, natürlich.
Von 2012.
Keine Losziehung ohne Will Ferrell.
Richtig. Wobei, also, ne, ist natürlich sein Film, aber es geht um Diego Luna.
Diego Luna.
Also in der Rolle Raul. Und ja. Ich meine, der Film ist natürlich bei allem total drüber. Und ich bin sehr empfänglich dafür, weil ich mochte den.
Oha.
Ja, siehst du?
Auch nicht gerade zu seinen Guten, aber gut. Auch nicht einer von den Guten, aber es.
Also für mich hatte der echt ein paar geniale Momente sogar. Ich fand den stellenweise wirklich gut. Aber die Sterbeszene von Raul, die natürlich auch lustig sein soll, weil er halt mit auch irgendwie ein paar Kugeln im Körper noch sein Whiskyglas haltend und Kippe rauchend da vor sich hin torkelt und dann auch noch einen Schluck nimmt und so. Das war für mich halt so drüber.
Aber eben, das war doch so, das war doch Satire, ist doch, der ja, ganze Film war doch eine Comedy.
Ach was, habe ich schon verstanden.
Aber anscheinend
nicht. Da haben sie dann einfach für mich irgendwie es fast zum Überlaufen gebracht, weil den Tod fand ich echt peinlich. Das hatte für mich, das war so ein Fremdschämen-Moment.
Das sagst du, nachdem du gesagt hast, dass du den Film mochtest.
Ja, ja.
Wo ist jetzt der Fremdschämen-Moment, Ladies and Gentlemen?
Nein, hallo, Casa de mi Padre hat wirklich geile Momente, Alter.
Naja, also wenn du die Szene jetzt in Verbindung mit The Party zum Beispiel genannt hättest, würde ich sagen, okay, aber bei einem Film, der sowieso in jeglichem Belang irgendwie drüber ist,
ja, siehst du.
Kann so eine Szene auch mal ruhig ins Peinliche gehen. War ja wahrscheinlich auch so gedacht.
Ja, aber es ist eben, also ich finde, das ist eine Gratwanderung und da sind sie einfach drüber gegangen, aber hey. Also,
da hast du dann ausgemacht. Da hast du gesagt, nee, das ist mir jetzt zu albern.
Ausgemacht? Nö.
Hier bin ich raus.
Also gibt eh nicht viele Filme, die ich ausmache.
Okay. Ich dachte, da hast du jetzt, bis dahin warst du amüsiert, aber das war dir dann, nee, das war dir dann zu viel des Guten.
Das ist ja nee, sowieso
jetzt sehr. Jetzt gucke ich der englische Patient.
Genau. Ach, du hast Seinfeld nicht gesehen, ne?
Nein.
Ah, weil da gibt es so eine Folge, wo es um den englischen Patient geht, weil Elaine den so scheiße findet und alle anderen feiern ihn so.
Okay. Haben wir ja vorhin drüber geredet, dass ich keine einzige Serie in meinem ganzen Leben zweimal gesehen habe. Und du ja erwähnt hast, dass du Seinfeld ja mehrfach gesehen hast.
Ja, empfehle ich dir auch.
Mehrfach gucken oder erstmal einmal gucken?
Also fang vielleicht mit einmal an.
Nein, ich fange mit dem zweiten Mal an.
Eben. Ha, spast. Nein, also wirst du vielleicht.
Kein Podcast, gucken. Ohne dass er mich Spast nennt übrigens, ja. Running Gag.
Siehst du? Wir müssen irgendwie müssen wir ja konsequent bleiben. Mit irgendwas.
Absolut.
Was sonst schon nicht Sinn mit Länge und allem Inhalt. Nee,
Konsequenz
und so.
Ist nicht unsere Stärke.
Nö, braucht kein Mensch.
Ja.
So, bin ich dran?
Nee, du hattest gerade.
Ich hatte gerade
Will Ferrell. Ja. Wahrscheinlich der erste von drei Will Ferrell-Filmen. Dann komme ich jetzt mit einer überaus talentierten Regisseurin.
Oh. Okay.
Aber umso schlechteren Schauspielerin.
Jetzt aber.
Sofia Coppola. Mhm. In The Godfather Part 3.
Oh.
Sofia Coppola hat eine Sterbeszene alleine schon in dieser Szene sind Al Pacino und Diane Keaton zu sehen,
mhm,
auf einer Treppe, wo die aus dem Theater kommen und sie dann irgendwie niedergeschossen wird. Und alleine schon, wenn man Al Pacino und Diane Keaton in einer Einstellung hat, so eine schauspielerische Leistung hinzulegen und so eine schlechte Sterbeszene hinzulegen, ist mehr als traurig. The Godfather 3, 1990, ja, sehr, sehr schlecht gespielt. Insofern, die Dame hat schon ein paar extrem gute Filme gedreht, unter anderem auch einige sehr namhafte, wo ich sage, okay, also sie ist hinter der Kamera definitiv talentierter als vor der Kamera, das sollte sie lassen.
Okay, das heißt, du fandest sie noch nie gut als Schauspielerin?
Generell, als Schauspielerin oder? Fand ich sie noch nie gut, ne.
Okay.
So viel hat sie ja noch nicht gemacht.
Was glaubst du denn, woran das lag, wenn du sagst, da waren solche Größen noch mit im Bild und sie legt so eine Scheißleistung hin? Also dann muss ja entweder Regie gepennt haben oder also Das passiert ja nicht grundlos sowas.
Das ist halt die Frage, weil jetzt haben wir wieder so ein bisschen so die Diskussion, ob das so inszeniert worden ist oder halt nicht. Aber das Problem ist, dass Al Pacino, der ohne Frage ein großartiger Akteur ist, dass der, wenn er sie in den Arm hält praktisch und dann trauert, dass sie gerade über den Haufen geschossen worden ist, dass seine Leistung natürlich auch total gemindert wird, dadurch, dass sie so schlecht gestorben ist. Und irgendwie stehen dann alle in einem schlechten Licht da. Das heißt, sie hat irgendwie diese Hochkaräter komplett runtergezogen in dieser Szene.
Ja, das ist ja fast schon eine Schauspielregel. Du bist immer nur so gut wie dein Spielpartner.
Du bist immer, ja, okay. Dann hat Al Pacino halt auch Scheiße gebaut. Einigen wir uns
darauf. Nein, nein, also das meinte ich damit, dass wenn sie das so kacke macht, dann zieht das ihn automatisch mit runter.
Ach so, okay, so rum meintest du es. Ja, vollkommen richtig. Also es ist wirklich schade.
Ja.
Wobei The Godfather 3 jetzt auch nicht als großes Meisterwerk galt, aber es ist trotzdem, also ich finde ihn nicht total katastrophal. Ich fand, der kackt zwar gegen die ersten beiden Teile, aber es ist trotzdem ein Film, den man sich angucken natürlich. Kann.
Ja, klar.
Durchaus. Aber die Sterbeszene von Sofia Coppola, nicht gut, nicht gut.
Okay. Ja gut, also wenn wir schon bei schlechtem Schauspiel sind, dann muss ich auch eine erwähnen, die ich persönlich grandios finde als Schauspielerin.
Meryl Streep.
Nah dran? Nein, es geht um Marion Cotillard.
Okay.
Die ist...
Ich kann mir denken, um welchen Film es geht.
The Dark Knight Rises.
Natürlich.
Ja, ich meine, die ist fast schon bekannt, die Szene, dafür, dass sie so scheiße ist.
Die größte Enttäuschung war ja schon vorab, dass rauskam, dass Bane ja nur so ein Hiwi ist.
Ja, ja, gut.
Nachdem er als so der Überbösewicht irgendwie aufgebaut worden ist und ja Batman so halb totgeschlagen hat.
Ich fand auch die Besetzung tatsächlich nicht gut.
Und da irgendwie, keine Ahnung, dass da irgendwie rauskam, dass er einfach nur so ein bisschen der Hiwi von Marion Cotillard ist, ist ja schon so, dass ich dachte, das
ergibt überhaupt keinen Sinn. Voll verballert die Figur.
Komplett verballert. Ja. Alles, was da aufgebaut worden ist.
Ja.
Aber gut, ist ein anderes Thema.
Eben, also Marion Cotillard spielt eben in The Dark Knight Rises Miranda Tate, beziehungsweise halt die Tochter, ne, von Al Ghul, also Talia Al Ghul.
Mhm.
Und dann fährt die da mit diesem Panzerfahrzeug irgendwie die Brücke runter und ne, dann stehen sie da versammelt vor der offenen Tür und sie sitzt da zusammengepfercht in ihrem Sitz, sagt noch ein paar Worte, My father's work is done.
Original mit der Stimme auch imitiert.
Ey, wirklich, dann sitzt sie da, also es ist so erbärmlich und sie kann wahrscheinlich nicht viel dafür, hat da ja auch unzählige Interviews zugegeben und sich fast schon ein bisschen für entschuldigt, aber sie sagt natürlich auch zu Recht, es gibt beim besten Willen dramatischere Dinge, als so eine Szene gespielt zu haben. Aber ich...
Sie hat sich dafür noch entschuldigt quasi, ja?
Ja, also die wurde natürlich in unzähligen Interviews damit konfrontiert, weil das natürlich die Runde gemacht hat, das haben ja auch ein paar Leute gesehen und mitbekommen.
Aber ja, weil sie halt auch eine krasse Charakterdarstellerin ist, weißt du, ja, und da muss sie also natürlich rechtfertigen.
Klar, sowas. Diese Diskrepanz, ne? Also sie weiß auch nicht so richtig, was da passiert ist.
Okay. Marion Cotillard, tauchen ja ganz schön Hochkaräter auf in der Tabelle teilweise.
Ja, oder?
Ja, nicht schlecht. So, ich hätte da zwei, die ich in einem Abzug nennen würde. Es sind nämlich zwei ziemlich misslungene Sterbe-Special-Effects der 80er Jahre.
Okay.
Der eine ist von 1986, der andere ist von 1984. Da geht es um zwei Bösewichte, die da umkommen und wo ich, wenn ich die heute sehe, denke so, Alter, das ist so 80er, das ist unfassbar. Also damals war es vielleicht so ein bisschen cool, jetzt ist es nur noch, Alter, okay, das ist halt 80s so. Mhm. Einmal ist es Big Trouble in Little China. Da gab es eine Sterbeszene von einem gewissen Asiaten, der da eine Rolle spielt, der so ein bisschen den Antagonisten mimt. Mhm. Der Special Effekt und die Sterbeszene von ihm ist halt ziemlich trashy. Und das Zweite, was ich tatsächlich auch trashy finde, ist David Lynch's Dune. Der Wüstenplanet. Da gab es eine Sterbeszene von diesem Baron Wladimir Harkonnen. Und die hat mich stark an Big Trouble in Little China erinnert, als ich die gesehen habe. Und die fand ich genauso, wo ich gesagt, also wenn ich das sehe, denke ich so, Alter, denke ich nicht krass geil gemacht, sondern dann denke ich so, das waren die 80er, Digga.
Weil die Effekte einfach so scheiße sind, oder was? Einfach, wie sterben die denn?
Das ist einfach trashy und diese ganze, also die sterben beide auf ungewöhnliche Art und Weise.
Mhm. Wir haben schon getriangelt, ne? Du kannst.
Wir haben schon getriangelt, ja. Das ist halt ein Special Effekt, wo der eine zum Beispiel aufgebläht wird und dann die Augen so rauspoppen und so eine Geschichte und das sieht halt total scheiße aus.
Ja.
Also du siehst halt, das sind so Muppets.
Ah, okay.
Auf einmal werden aus deinen Schauspielern Muppets. In beiden Versionen. Und bei Dune ist es ein bisschen besser. Das ist halt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an den Film, dieser Wladimir Harkonnen, dieser Baron, ist halt so ein ekliger Typ mit diesen Warzen und diesen Blasen, die halt überall irgendwie aufplatzen. Mhm. Und der hat auch eine Sterbeszene, die hat dann eher, wo er so ein bisschen so, wo er so ein bisschen zum Explodieren gebracht wird. Und okay. Sieht halt einfach scheiße aus.
Weil dann halt die Pappmasche durch die Gegend fliegt, oder?
Ja, genau. Da fliegt die Pappmasche und du siehst so ein bisschen den Schaumstoff da durch die Gegend fliegen und denkst so, okay, damals haben sie wahrscheinlich 2 Millionen für den Effekt bezahlt. Heute würden sie sowas mit $200 hinkriegen in so einer kleinen Garagenproduktion.
Okay. Ja. Ey, das mit dem so Aufblähen, bis man explodiert, beziehungsweise das war in so einem Vakuum, gab es doch auch in einem Bond. Was war denn das nochmal?
Gab es das mal in einem Bond?
Ja.
Ja, irgendwas war da.
Das war, glaube ich, ein Bond mit...
Pierce Brosnan?
Nee, Timothy Dalton, glaube ich. Oder Pierce Brosnan?
Also 90er.
Aber Bond. Der war dann auch in so einer Vakuumkammer, ne, eingesperrt und dann lässt er die Luft raus und er hängt da am Fenster und zerplatzt einfach.
Ich meine, kann ja auch cool gemacht sein.
Das war das eben, das war ganz geil gemacht. Cool. Ja.
Also die Idee mag ja gut sein, aber es ist halt so ein, das sind halt wirklich 80er Jahre Trash-Effekte, wo ich denke, okay, diese beiden Sterbeszenen, so cool wie die Filme sind, sind die auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Also,
okay.
Da ist man jetzt nicht so, man sagt, wow, sondern man ist eher so, dass man sagt, okay, hallo unfreiwillige Lacher.
Ja. Ja, wie bei Rendezvous mit Joe Black.
Genau. Wie viel hast du jetzt noch auf der Liste?
2.
2 noch auf der Agenda?
Ja.
Na dann, wie lautet denn der nächste?
Es geht um Catwoman von 2004.
Grandioser Film.
Ja, das ist natürlich an sich schon echt ein sehr bescheidener Film. Aus vielen Gründen, finde ich.
Ich verstehe übrigens nicht, wenn wir schon bei Catwoman sind,
ja,
warum immer noch bei Wonder Woman darüber geredet wird, dass die erste Superheldin ist, die irgendwie eine eigene Hauptrolle in einem Film gekriegt hat. Wo es doch Catwoman schon gab. Und Supergirl in den 80ern. Also okay, warum ist das die erste Superheldin? Das wird ja immer...
Wurde das so kommuniziert?
Das wurde überall so kommuniziert in den Medien, von wegen, dass es jetzt mal der erste Superheldenfilm war mit einer weiblichen Leading Role. Wo ich gesagt, das stimmt doch gar nicht.
Habt ihr Catwoman sicher, dass vergessen? Es da nicht nur um DC ging? Nee. Oder um, wobei Catwoman ist natürlich auch DC. Nee, Quatsch. Ja, keine Ahnung. Ich habe das aber gerade auch nicht mehr so in Erinnerung, dass das so kommuniziert wurde.
Okay.
Aber
also auch Supergirl ist DC übrigens. Also ja, es sind beides DC-Beispiele, das kann es nicht sein.
Nee. Eben, und es ist ja auch Quatsch zu behaupten, es gab noch nie eine weibliche Hauptfigur in einer Superhelden-Rolle.
Finde ich auch.
Naja. Und zwar geht es aber nicht um Catwoman selbst, sondern um Laura Hildare, gespielt von Sharon Stone.
Der große Endkampf.
Ja, die haben da einen Kampf, der eh schon, ne, der Kampf an sich ist schon so katastrophal choreografiert, was aber, glaube ich, eben auch viel mit Halle Berry zu tun hat und der Art, wie sie sich da bewegt. Oder mit dem, was sie halt einfach mitgebracht hat, was sie so kann.
Katzenartig nämlich.
Da haben wir doch auch bei John Wick schon drüber gesprochen, ne? dass das schon um einiges besser geworden ist, weil das eben von Bond und Catwoman und so echt bei mir zumindest mies in Erinnerung war. Mhm. Der sportliche Bewegungsablauf von Halle Berry. Zumindest in so einem Kampfkontext. Jedenfalls ist Sharon Stone, spielt da eben Laura Hildare und die haben diesen Kampf und es ist echt erbärmlich, wie sie dann da irgendwie am Geländer hängt. Ja, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also auch wieder so eine Mischung aus Spiel und Inszenierung, für mich einfach total Panne, weil die hängt da an diesem Geländer, sieht sich selbst in der Spiegelung, sieht, was Catwoman mit ihrem Gesicht gemacht hat und ist dadurch noch mal mehr schockiert, was dazu führt, dass sie sich fallen lässt. So, finde ich schon mal, ne, was so Überlebensinstinkt und so weiter angeht, echt mal eine komische.
Dich möchte ich mal sehen, wenn du dein richtiges Gesicht mal im Spiegelbild siehst.
Und dann noch, wenn du irgendwo am Geländer hängst.
Da ignoriert er mich.
Dann muss man hin. Ja, doch, meine ich ja, da muss ich mich natürlich fallen lassen. Ist klar. So, und dann fällt sie da ewig weit runter und landet auf so einem von unten beleuchteten Ding. Ich weiß nicht, ob das so ein Landeplatz ist für einen Hubschrauber oder sowas.
Dann hat sie zumindest den Punkt getroffen.
Ja, das ist natürlich so eine Punktlandung, ne? Und dann liegt sie da mit dem Gesicht nach unten und so und. Dann gibt es kurzes Palaver zwischen Halle Berry und dem Bullen und dann fahren die von einem Close-Up raus, langsam so eine Kranfahrt nach oben raus. Ne?
Mhm.
Und das ist eh schon schwierig auf jeden Fall, weil du liegst natürlich als Schauspieler dann mit dem Gesicht quasi direkt auf dem Licht und dann musst du die halt die Augen offen halten, während die da rausfahren. So.
Ja.
Ja, ist halt leider fast nicht machbar so. Die hat dann am gewissen Punkt blinzelt die halt.
Ah, okay.
Und das, nachdem du irgendwie, weiß nicht wie viele Stockwerke runtergefallen bist und mit einem kompletten Körper auf so einem Ding aufgeschlagen wirst, mal abgesehen, dass der Körper ganz anders aussehen müsste, ja, ne, also es passt alles so überhaupt nicht für mich zusammen, beziehungsweise ist alles gleich scheiße. So, ich
fand, hätten sie mal die Stoffpuppe von Brad Pitt da hingelegt, ja.
Oder?
Die hätte nicht geblinzelt.
Die hätte zumindest mal nicht geblinzelt. Nein, nee. Ich meine, das Blinzeln ist verschwindend klein, weil auch,
okay,
ja, muss man genau hingucken und so. Aber nee, also schon, wie gesagt, dieses, warum sie da runterfällt und wie sie dann da liegt und dass sie es dann unbedingt so machen, dass sie dann da auf den offenen Augen anfangen und dann da rausfahren und so. Ich fand es alles insgesamt so Panne.
Verstehe.
Ja. Aber die Krönung kommt ja noch. Für mich die Krönung, weil einfach ich habe die so hart schlecht in Erinnerung. Und zwar geht's um The Matrix Revolutions.
Ach, du bist jetzt schon beim nächsten Film?
Ja.
Da wollte ich, na gut, okay.
Wolltest du einhaken?
Ne, ich wollte gerade reinschmeißen, dass ich ja so ein Typ bin, der auch immer, wenn einer irgendwie stirbt, auch guckt, ob man die Atmung noch sieht.
Ah, siehst du?
Der so ein bisschen guckt, ob sich der Brustkorb noch bewegt und so. Und da gibt's ja einige Beispiele, aber irgendwie finde ich es nicht krass genug, um hier in so einer Auflösung hier genannt zu werden. Also jetzt nur, weil man irgendwie die Leiche, die jetzt praktisch schon gestorben ist, dass man da noch irgendwie
den Brustkorb sieht. Nein, das war ja nicht alleine.
Nein, aber das hat mich gerade daran erinnert. Also da hatte ich so ein paar vor Augen, wo ich gesagt habe, nee, das reicht aber nicht, um hier irgendwie eine Auflösung zu kriegen. Also es muss schon schlechter sein.
Klar, weil das ist ja,
aber gesagt, das passiert auch ganz oft.
Ja, natürlich. Es ist ja unter gewissen Bedingungen auch nicht anders machbar.
Okay. Also,
naja.
Na, dann haben wir noch einen hinterher.
Und zwar eben, es geht um Matrix, letzter Teil von 2003.
Der dritte.
Ja.
Und Matrix jetzt erst recht.
Letzte. Was?
Matrix jetzt erst recht, Matrix 3.
Ja. Und auch hier wieder eine großartige Schauspielerin, wie ich finde, in einer echt schwierigen Leistung, beziehungsweise halt auch hier wieder eine Kombination aus schlimm geschrieben und dann auch noch irgendwie nicht optimal gespielt.
So, so.
Carrie Ann Moss spielt Trinity.
Schon seit dem ersten Teil.
Schon seit dem ersten Teil und die hat das ja auch alles toll gespielt. Und dann kriegt sie so eine Sterbeszene.
Dann spielt sie so toll und stirbt nicht gut, sagst du.
Naja, wie gesagt, die kann ja für das schlimme Drehbuch, vor allem vom letzten Teil, kann sie ja nun beim besten Willen nicht.
Da wirft er sich wieder in die Bresche für die Schauspieler.
So kennt man Ellie. Ey, aber mal ganz kurz. Also Matrix 2 und 3, die sind ja nun wirklich dem Drehbuch zum Opfer gefallen.
Ich konnte mit 2 und 3 durchaus was anfangen.
Also auch was die Story angeht?
Ja.
Okay, Alter. Also ich finde, die haben sich da selber in was verstrickt, wo sie unmöglich wieder rauskommen konnten. Das hat hinten und vorne keinen Sinn gemacht.
Also wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel verfrachtet worden würde, man würde mich fragen, welchen von den Matrix-Teilen darf ich mitnehmen, dann wäre es definitiv der erste. Das ist ja wohl außer Frage. Aber ich würde jetzt den zweiten und dritten nicht als Scheißfilm bezeichnen. Definitiv nicht. Also für mich hat da einiges gepasst.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe aber gesagt, dass die sich inhaltlich in eine Story verstrickt haben, die dann ab einem gewissen Punkt einfach gar keinen Sinn mehr ergeben hat.
Okay, hat aber nichts mit der Sterbeszene zu tun, denn...
Nee, aber es hat halt für mich mit dem schlechten Drehbuch von dem letzten Teil zu tun und da gehört diese Sterbeszene einfach dazu. So, und Trinity wird ja dann die stürzt da runter mit ihrem Raumschiff und sie wird halt aufgespießt, mehrfach. Die liegt dann da aufgepfählt, so an so 4, 5 Dingern. Und? Ja, Neo rafft dann sehr langsam, dass sie eben aufgespießt ist.
Mhm.
Und dann stirbt die da 4 Minuten lang. 4 Minuten.
Okay.
Mit dem, auch hier wieder, ein Dialog, der wirklich, also mehr Pathos war wahrscheinlich einfach nicht drin.
Pathos.
Ja, ohne Scheiß. Ey, und dann kiss me once more. Solche Sachen sagt ihr dann da.
Echt, ja?
Alter, und es geht ewig einfach. Eine gefühlte Ewigkeit, Mann. Ich habe nachgeguckt, extra nochmal, Mann. Es sind 4 Minuten, sie stirbt 4 Minuten lang. Und es ist nicht so, als würde dazwischendurch was anderes passieren, ne? Sie stirbt 4 Minuten lang.
4 Minuten sind eine lange Zeit.
Ey, 4 Minuten, eine Szene ist eh schon lang.
Mhm.
Dann sterbend. Aufgespießt und dann noch so ein Rotz daherlabernd. Alter, also erstmal als Schauspieler definitiv auch ein undankbares Ding, ne? Deswegen ja, ich muss auch hier in die Bresche springen für sie, weil wie gesagt, ich finde sie grandios eigentlich. Und so ein Ding willst du natürlich auch nicht spielen müssen. Aber es ist wirklich, also das ist eine unterirdische Szene, Alter. Und also, auch hier wieder eine geile Figur, die echt einen üblen Abgang hat.
Also ich brauchte die 4 Minuten, um mir die Tränen wegzuwischen. Also ich war dankbar über diese Zeit. Ich war dankbar über diese Zeit, weil ich brauchte wirklich so lange, um wieder klarzukommen und um mich auf den Film zu konzentrieren.
Und weil sich ganz leise in deinem Kopf All by Myself von Celine Dion abgespielt hat.
All by Myself ist nicht von Celine Dion. Du redest hier mit einem DJ.
Aber ihre Version hat sich in deinem Kopf abgespielt.
Genau, das war's. Oder Hero von Enrique.
Oh Mann, nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ist dir die Szene nicht schlecht in Erinnerung geblieben?
Ich habe geweint.
Alter.
Wenn du mich nach den Top 10 Sterbeszenen fragst, wo mir die Tränen gekommen sind.
Ist das eine davon?
Ist die dabei, ja.
Spätestens, aber dann wahrscheinlich spätestens nach Minute 3 dann.
Nee, spätestens bei Kiss Me Once More.
Ja, okay.
Ist um mich geschehen.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Natürlich nicht. Mann, Alter, das war so eine katastrophale Szene.
Ach, du hast doch keine Ahnung.
Oh Gott, war das schlimm, ey. Ja, dann habe ich ja keine Ahnung, aber das wirklich. Also wenn, ich glaube, wenn mir die Handlung bis dahin den Film noch nicht versaut hätte, hat es diese Szene getan.
Also wenn du dich schon aufregst, dass sie 4 Minuten gestorben ist, dann musst du dir Killing Zoe nochmal angucken, weil der Typ stirbt ungefähr 14 Minuten.
Nee, du hast doch gemeint, er stirbt 90 Sekunden.
Mann, ungefähr, keine Ahnung. Vielleicht waren es 14 Minuten, vielleicht dachte ich nur, es wären 90 Sekunden.
Mhm. Ja, wie gesagt, also ich habe bei Trinity, habe ich extra nochmal nachgeguckt, sie stirbt 4 Minuten lang.
Ja, ist schon eine angenehme Zeit.
Mhm. Wenn du mal sterben wollen würdest, würdest du auch gerne das 4 Minuten lang machen.
Ja, ich muss ja nicht für Überlänge sorgen, um irgendwie mehr Kinoticket zu regenerieren.
Stimmt, der war auch noch so scheiße lang, ey.
Der war scheiße lang.
Ja, siehst du, kein Wunder, wenn man Figuren 4 Minuten lang sterben lässt.
Korrekt.
Oh boy. Die Wachowskis,
das sage ich dir.
Diese Wachowskis.
Mein großes Finale?
Dein großes Finale?
Ja. Sollen wir zu meinem großen Finale überkommen?
Ja, bitte, wenn du das möchtest.
Mein großes Finale ist ein Schmachtfetzen von 1997 von James Cameron. Es geht um einen der berühmtesten Sterbeszenen aller Zeiten. Titanic.
Okay.
Die Sterbeszene in Titanic fand ich überpeinlich. Mal abgesehen davon, dass ich mit dem ganzen Film nicht viel anfangen konnte, außer so ein bisschen, dass ich 20 Minuten aufmerksam geworden bin, wo der Kutter dann letztendlich so ein bisschen den Geist aufgegeben hat.
Mhm.
Aber die Frage, warum Rose nicht einfach ein bisschen 5 Zentimeter zur Seite gegangen ist und er dann letztendlich auf dieser gleichen Tür Platz gemacht
hat. Ohne Witz, blöde Bitch.
Blöde Bitch, also Entschuldigung, ja. Und er dann irgendwie...
Das ist zweifelsohne inhaltlich die schlimmste Todesszene der Filmgeschichte.
Katastrophe, oder?
Inhaltlich.
Ja, inhaltlich, meine ich ja.
Auf jeden
Obwohl die Szene auch sehr peinlich ist, wie er dann so ein bisschen so Richtung Grund dann so versinkt. Also nicht nur inhaltlich, sondern inszenatorisch war es auch in dem Moment, da denkst du halt so, okay, das ist Rosamunde Pilcher vom Feind.
Klar, Pathos auf Crack.
Pathos und unnötiger Pathos, weil was ist los mit dir? Warum?
Ja, eben.
Rutsch
ein Stück
rüber. Genau, du kannst dich einfach mal hinsetzen, anstatt da halb rumzuliegen und dann hat der Junge auch Platz.
Auf der Scheißtür, da hätte noch eine Familie Platz gehabt, Alter. Ich meine,
so guck dir mal aus. An,
was im Mittelmeer abgeht. Alter.
Korrekt.
Ohne Witz, ja, es ist auf jeden
700
Fall.
700 Inder sitzen auf einem Eisenbahnwaggondach und ihr könnt auf einer ganzen Holztür, könnt ihr nicht zu zweit sitzen oder was? What the fuck?
Ey, also immer dieser, war die nicht adelig oder irgendwas Besseres? So, das ist wahrscheinlich genau das.
Nein, ich möchte diese Tür für mich alleine. Ja. Obwohl, dir traue ich es auch zu, dass du mich nicht auf die Tür raufgelassen hättest.
Ja, du kannst ja schwimmen.
Ach so, davon würde es jetzt ausgehen, ja. Dass ich erfriere, da denkst du nicht dran.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ist die Frage, ob die beiden auf der Tür nicht einfach zusammen erfroren werden.
Ich würde dich mit runterziehen.
Ja.
Okay, wenn du dich so entscheidest und so weiter, dann kommst du mit in den Tod.
Nein, sharing is caring. Ich würde da alle auf die Tür sammeln, Alter.
Hey.
Zur Not halten sich einfach alle dran fest, aber nee, das ist zweifelsohne eine der schlimmsten Todesszenen.
Da fand ich auch
voll bei dir.
Sehr gut, muss erwähnt werden.
So.
Titanic, nicht gut.
Nee, also eben, ich finde auch den Film insgesamt, da bin ich auch, boah.
Eieiei, wieder klingeln oder was?
Ach, findest den Film, ja, hast ja gerade gesagt, stimmt, findest du auch nicht so dolle.
Nee, der Film war absoluter Schrott. Na, nicht absoluter Schrott, aber.
Also ich muss sagen, ich war.
Auch ich habe ihn mir tatsächlich gekauft letztes Jahr, aber ungefähr 20 Jahre, nachdem ich ihn gesehen habe, der Vollständigkeit halber in die Sammlung genommen.
So.
Das ist so ein Vollständigkeitsding.
Und kommt als nächstes dann auch die Rosamunde Pilcher Collection, oder?
Nee, auch. Auch Vox Lux wird es wahrscheinlich nicht in die Sammlung schaffen, aber es sind schon ein paar 5-Punkte-Filme, die ich mir dann einfach aufgrund der Sammlung und aufgrund der Vollständigkeit in die ins Regal stelle. Sowas wie zum Beispiel Indiana Jones 4 mit dem Kristallschädel. Auch,
oh je,
auch ein richtig schlechter Film, aber wenn ich alle anderen 3 Teile habe, muss ich den 4. halt auch kaufen.
Ja, und du hast die Hoffnung, dass Titanic noch eine Fortsetzung kriegt, oder?
Nee, das nicht, sondern da ging es tatsächlich um filmhistorische Geschichten, um Erfolg, um James Cameron, also gut, kauf ihn dir.
Ja, tatsächlich, also nachdem der halt immer noch unter den Top 10 der erfolgreichsten Filme ist, muss man ihn wahrscheinlich schon deswegen zumindest mal gesehen haben.
Aber ich gebe ihm mal eines Tages nochmal eine Chance. dann wird er rezensiert.
Ah ja?
Ja.
Oh Gott.
Eine Chance kriegt er noch.
Ich freue mich schon drauf.
Absolut.
Gut. Das war's für unser Losthema.
Für das Aktuelle zumindest.
Ja.
Und jetzt haben wir ein ganz neues.
Ich bin gespannt.
Ich darf wieder ziehen. Yay. Ich darf wieder ziehen. Schmeiß mal her die Trommel.
So, hier ist die Eierbox.
Die Eierbox. Was haben wir denn hier? 3, 6, noch 8 Lose drin.
Ja, mach mal hinne.
Jetzt sind es noch 7. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Lies-Handschrift aus.
Bin mal gespannt, ob du das überhaupt lesen kannst.
Ah, es geht um Filme, auf denen ich lieber verzichtet hätte.
Okay.
Film, auf den du lieber verzichtet hättest.
Erzähl mal. Filme, auf die du lieber verzichtet hättest, ne?
Okay, das heißt, einfach nur Filme, die scheiße sind.
Naja, einfach nur scheiße. Also, da haben wir uns ja schon des Öfteren mal drüber unterhalten. Das ist ja zum einen bei dir ein breites Spektrum und zum anderen geht es mir hier wirklich.
Bei dir ein viel breiteres. Du findest ja viel mehr Filme scheiße als ich.
Ja, ja. Klar. Aber also bei dir gibt es da ja Abstufungen ohne Ende und hier geht es schon primär um Filme, wo du wirklich sagst, damit habe ich meine Zeit verschwendet.
Also wir unterhalten uns über Ein-Punkte-Filme.
Wenn das bei dir den Titel Ein-Punkte-Film trägt, dann ja.
Ich bin sehr gespannt.
Bei mir geht es um Filme, wo ich einfach wirklich hinterher das Gefühl hatte, ich habe hier gerade meine Zeit verschwendet.
Oha, okay, verstehe.
So, ich will diese 2 Stunden meines Lebens zurück.
Da gibt es einige. Und diesmal kann ich nicht in meinem DVD-Regal irgendwie schmökern und gucken, was da noch so drin ist.
Ah,
die habe ich mir logischerweise nicht gekauft.
Ja. Das ist doch mal eine interessante Kategorie für dich.
Das ist eine interessante Kategorie. Da muss ich ein bisschen im Gedächtnis kramen. Aber es gibt schon ein paar, wo ich denke, boah.
Ja, man kann vielleicht auch mal, wobei googeln, ja, schwierig. Also ich meine, es ist natürlich hier wieder super subjektiv.
Das ist sehr subjektiv, ja.
Aber ich glaube, wenn man sich so die Listen der schlechtesten Filme auf oder einfach mal so ein IMDb-Ranking von unten angeht, da findet man wahrscheinlich schon schnell mal was, was man selber auch enorm scheiße fand.
Und dann guckt man, welche man gesehen hat davon. Nee, ja. Ich denke, ich belasse es bei der bisherigen Taktik und werde da selber mein Gedächtnis
aus dem Gedächtnis, ne? Sehr genau. Vorbildlich, sehr vorbildlich.
Genau, und schüttel das so ein bisschen aus dem Ärmel. Ja. Eigene Erfahrungen lasse ich da reinfließen.
Ja, ich glaube, das ist bei dem Thema auch machbar.
Geiler Scheiß.
Ja, ja.
Gut, gut, gut. Das war's für heute?
Ich denke, das war's für heute.
Wir sehen uns nächsten Dienstag, 18 Uhr.
Sehen wir?
Wir sehen uns nicht, wir hören uns. Die Bewegtbild-Banausen. Und zwar bei der Filme- und Serien-Edition.
Yes.
Und für die Woche Kino sind wir raus.
Wunderschön.
Raus wie ein Dixi-Klo.
Bis nächste Woche.
Tschüss.